Ungefährliches Halbwissen. The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein. Schubdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Hallo, Hinrich.
Sind wir soweit?
Ja.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Paul, zwischen uns nur die Wahrheit. Hast du Angst vor mir?
Ja, meistens, wenn die Sonne weg ist.
Weil du dir beim Vollmond. Weil du dir heute Verstärkung besorgt hast.
Ja.
Wie kommt's?
Angst.
Ja, nach dem Motto, die Gäste sind das Beste, begrüßen wir heute zum ersten Mal einen Gast und wir steigen gleich ganz oben im Regal ein, würde ich sagen.
So ist es. Hätten wir dich heute erwartet, hätten wir Kuchen da.
Apropos, einmal Prost.
Einmal Prost und wir trinken hier ein köstliches Gesöff aus der Heimat unseres Gastes, das er freundlicherweise mitgebracht hat. Unseren Kühlschrank benutzt er, damit es kalt wird, und von daher eine schöne Kooperation. Herzlich willkommen, Dr. Jonas Stephan, Podcaster, Historiker, examiniertes Lehrpersonal. Aber in erster Linie die ersten beiden Punkte gerade aktiv. Schön, dass du da bist. Hallo.
Moin.
Sagt man. Sie sagt man Moin, genau.
Sagt man Moin, genau. Und der Podcast, den du hostest, ist ein großartiger, ein selbstverständlich deiner Profession entsprechend ein Geschichtspodcast namens Deutschland 3345.
Worum geht's?
Ja, also es geht um Fußball.
Ja. Ach, kann es aber auch mal gehen, oder? Also da gibt's ja.
Schalke hat da viel Gutes beigetragen. Also von den Meisterschaften.
Also in Abwandlung eines großartigen Zitats.
58 nochmal. Einmal noch. Aber nie in der Bundesliga. Wir sind das neue Bayer Leverkusen. Obwohl, Pokale.
Okay, nicht, dass ihr das neue Bayer Oerding werdet.
Da sind wir mal knapp dran, ne?
Das wird fleißig dran gearbeitet. Ja, genau. Nein, es geht natürlich um das Dritte Reich und die Geschichte des Nationalsozialismus.
Und damit sind wir natürlich von launigen Geplauder, was wir hier tun, weit entfernt. Von Zeit zu Zeit gleiten wir ja auch mal in Fundiertes ab. Das tut uns dann jedes Mal aufrichtig leid. Aber wir sprechen natürlich sehr gerne noch über deinen Podcast, denn das können wir sagen ohne jede Übertreibung, wir sind Fanboys.
Yep. Ich bin ein bisschen starstruck. So. Ja, da sagt man immer, triff nie dein Idol. Heute kann ich sagen, stimmt nicht. Ist gut, das mal zu tun.
Reden wir gleich drüber. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis zur Qualitätssicherung. Wird dieses Gespräch aufgezeichnet? Ich wollte es so mal gesagt haben.
Oh Gott, ja. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind.
Dann fühlen Sie sich gedrückt.
Wo kann ich die Eins drücken? Ja. Was war los?
Ja, hast du mir was mitgebracht oder?
Ich habe zuerst gefragt.
Okay, dann habe ich dir wieder meine drei Kleinen mitgebracht.
Oh, sehr schön.
Ja, als erstes, also das sind so, ich sag mal, kleine Beobachtungen, die wir unter der Woche gemacht haben, die nicht für eine Geschichte reichen, die aber trotzdem so sind, dass ich zumindest denke, das muss man mal erzählen. Ich fuhr an einer Plakatwand vorbei und auf dieser Plakatwand stand relativ groß geschrieben, ich meine, es war, wie soll ich sagen, plakativ, wir suchen Terroristen. Und darunter, finde sie mit uns, BND.
Das ist gut. Das ist gut.
Die erste Recruiting-Kampagne des BND rollt jetzt gerade aus. Fand ich einfach.
Ist gut.
Ja.
Ist das die gleiche Kampagne, die gleiche Agentur wie beim Zoll? Die haben ähnliche Sprüche.
Okay, die kennen.
Vielleicht gehen die jetzt alle Bundes.
Das wäre schön. Aber es ist eigentlich geheim, die dürfen nicht miteinander sprechen. Vielleicht ist das dann reiner Zufall.
Ja, und BND-Präsident Bruno Kahl sagt zum Markenstart, wir müssen eine starke Marke präsentieren, die überzeugt.
Gut.
Ja, okay, und dann, unser Ziel ist es, noch viel mehr Menschen als attraktive Arbeitgeber auf dem Radar da auftauchen. Viele passen zu uns und wir zu ihnen und so weiter und so fort. Aber sie haben den BND noch nicht auf dem Schirm. Also, da kommt er nicht aus seinem Sprech raus.
Super. Nee, ich war ja mal in einer Botschaft tätig. Ich glaube, das ist nicht so sonderlich geheim, dass da ja auch manchmal Leute sind, die irgendwie Informationen haben wollen, die sind ja in Botschaften auch als sicherer Hafen. Und ich kann nur sagen, Top-Leute, immer gute Leute. Also wer gute Kollegen haben will, geht bitte zum BND und sucht Terroristen.
Ist echt so?
Ja. Okay. Ja, gute Leute. Brauchst ja auch einen gewissen, überhaupt in Botschaft. Botschaftspersonal ist in der Regel, gerade bei kleinen Botschaften, merkt man das, das sind nie so die ganz geraden Lebensläufe, sag ich es mal. Auch selten die ganz geraden Lebensläufe. Auch so ein Botschafter, wenn man den nach Ostafrika schickst, selten erstes Examen, zweites Examen, Ausbildung, öffentlicher Dienst, erster Posten, zweiter Posten, jetzt bist du Botschafter. Kaum. Das sind eher so die großen Botschaften, New York, weiß ich nicht, sonstige europäische Hauptstädte. Da sind, also in meiner Zeit, als ich da war, war der Botschafter sehr gut bekannt mit Herrn Zwingenberg, glaube ich.
Axel Zwingenberg.
Und war selber Boogie-Woogie-Spieler.
Ja, muss man dazu sagen, das ist ein Hamburger Boogie-Woogie.
Genau, mit Joja Wendt zusammen. Ja. Das ist so die, und mit denen ist er irgendwann mal, das ist so aus dem Umfeld, der konnte Boogie-Woogie spielen. Und das war dann sein Ding in der Residenz, bei Empfängen, wurde dann irgendwann das.
Jetzt noch mal kurz dazwischen gefragt, was zum Henker ist Boogie-Woogie?
Sehr schnelle, sehr fröhliche Klaviermusik.
Ja, genau. Ich glaube, so aus dem Blues entstanden, das ist sehr tanzbar und Boogie Woogie ist, wenn ich das richtig sehe, relativ simpel. Also du spielst, glaube ich, mit der linken Hand, wenn ich das richtig sehe, spielst du im Grunde einen immer wiederkehrenden Rhythmus und mit der rechten improvisierst du da drauf. Zwingenberger, der ist mir, also der ist Hamburger, wenn ich das richtig sehe.
Das mag sein.
Und mir ist er deswegen bekannt und zu manchen anderen Menschen in dieser Stadt, weil der mit Sicherheit ein ernstzunehmender Musiker ist, aber ich glaube, aus lauter Jux und Dollerei bis in sein hohes Alter sich mit einem Klavier auch regelmäßig in die Mönckebergstraße stellte und das spielte. Und den kannte jeder und ja.
Genau.
Ich darf meinen zweiten kurzen
bitte
mit euch hier ausschütten. Und zwar geht es um, ich komme heute einmal dann doch auf Fußball. Carlos Enrique Raposo, ja, und wie jeder anständige Fußballspieler aus Südamerika natürlich mit so einem Nom de Guerre ausgestattet.
Jesus.
Carlos Kaiser. Sagt dir das was?
Nee.
Okay, ich sag mal nur, wo er gespielt hat. Er hat bei Bangu AC gespielt, bei America FC aus Rio de Janeiro, bei Fluminense FC, bei Vasco da Gama, mit denen er 84 den Weltpokal gehört hat. Es gibt nur ein ganz kleines Problem dabei.
Nicht ein Spiel gemacht.
Echt? Weil alles gelogen. Der hatte Kumpels, der hat sich so auch über Social Media und sonst irgendwas hat er sich so an berühmte Fußballer rangezeckt und tauchte dann immer so mit deren Expertise auf und mit deren Empfehlung und erschien dann da und kriegt den Vertrag und dann machte der unendlich Faxen, dass er da nie spielte, also beim Aufwärmen verletzt.
Doch, dann habe ich das schon.
Spielberechtigung verloren, irgendwie sowas. Sehr gut. Aber er kam dann ja zurück und konnte dann ja sagen, und außerdem Vertrag bei America FC.
Ist nicht schlecht.
Genau, und dann haben die Nächsten ihn verpflichtet.
Unglaublich.
Und dann hat er seine Karriere beendet, ohne ein einziges Spiel gemacht zu haben. Und ich empfehle dazu den großartigen Film, 2018 erschien ein Dokumentarfilm namens Kaiser, The Greatest Footballer Never to Play Football.
Aber er sieht ja auch einfach.
Du hast ihn gerade mal gegoogelt?
Ja, als würde man, also man muss sich das vorstellen, er lehnt da mit seiner
ja.
Diego Maradona-Matte auf dem Kopf am Pfosten Und ja, ein herbes, aber durchaus attraktives Gesicht und der guckt verträumt. Also ja. wer würde den nicht einstellen?
Absolut. Konnte sich sehr gut andehnen.
Ja.
Aber fiel das nicht auf? Also hat er denn Trainings gemacht und so?
Nee. So hat er das nie kommen lassen. Der unterschrieb dann ist er mit großer Geste dann in den Trainingsanzug gehüpft und hatte dann Bänderdehnungen in der Unterhose und war halt wieder ein halbes Jahr nicht.
Ich glaube, der SV Werder Bremen hat auch mal so einen Spieler gehabt, der hieß Carlos Alberto. Der hat auch nie, und Naibi Keita. Das war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich.
Ja, dann gab es mal Nando bei St. Pauli und so. Das passiert, glaube ich, so manchem. Aber das ist ganz schön.
Und es gab Naldo bei Schalke und Wolfsburg. Aber okay. Das ist eine andere Geschichte.
Also nur mal so, Bebeto und Zico kommen in dieser Dokumentation zu Wort, weil er die irgendwie auch in sein kleines Spielchen mit einbezogen hat.
Sehr gut. Da ist die Frage, ist das schon Betrug oder noch nicht?
Ja.
Also Schädigungsabsicht?
Ja, klar.
So, Vorsatz? Hm?
Na klar.
Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Ja. Na gut, weiß man nicht, wie das in Südamerika ist.
Gut, wäre ich nicht, also vor 20 Jahren hätte ich es auch gemacht. Okay.
Musst du eigentlich mal vorlesen.
Ja, komm, du liest du vor. Du hast etwas ganz Wunderbares gefunden, nämlich ein Interview.
Genau, ein Interview in der FAZ.
Ja.
Und dann fragt
ihn,
dann wird er gefragt, wie viele Spiele haben Sie in den gut 20 Jahren gemacht? Und die Antwort ist Gold. Komplett, kein einziges. Ich hatte überhaupt keinen Bock, Fußball zu spielen.
Noch besser. Noch besser. Und Scheißsport.
Ganz große Nummer. Also wir haben ja schon häufiger so leicht anklingend Conmans gehabt. Aber der ist, den finde ich, also.
Und das kann man sich nicht ausdenken, was er heute macht.
Na?
Er ist Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio, nur für Frauen.
Ah. So. Er hat seine Kräfte aber auch nicht verbraucht. Nicht verschleudert. Ach, gut.
Diese Lebenskünstler, ich finde die ja eigentlich.
Der sieht aus wie Sylvester Stallone in operiert.
In Rocky 1.
Nee, wie Sylvester Stallone jetzt aussehen würde, wenn er nicht operiert wäre. Okay.
Das tut mir aufrichtig leid, für alle Beteiligten, inklusive Sylvester Stallone. Also, Carlos Kaiser, eine großartige Karriere. Mein drittes.
Kann man noch kurz über Bodybuilder reden?
Sehr oft, du immer.
Weil Sylvester Stallone, da denke ich dann schnell an Arnold Schwarzenegger, weil die sind, glaube ich, gut befreundet.
Mhm.
Und es gibt ja diesen Bodybuilding-Contest Mr. Olympic. Ist das Mr. Olympic?
Bei Mr. Universe wollte ich nur mal gesagt haben, mir scheint das Beschiss zu sein, um es offen zu sagen, weil bisher alle Titelträger von der Erde kamen.
Ja, es ist, also der Mars ist da deutlich unterrepräsentiert.
Also der Mr. Olympia. Bodybuilding-Wettkampf der International Federation of Bodybuilding and Fitness. Das ist, glaube ich, so das Ding, wenn du das gewonnen hast, bist du King of Kotelett im Bereich Bodybuilding. Okay. Und ich weiß nicht, ich glaube, Schwarzenegger, kann sein, dass er es mal gewonnen hat. Auf jeden Fall gibt's halt so Leute, die eine Zeit lang, ja, Schwarzenegger hat es gewonnen, genau, ein paar Jahre geprägt haben. Und dann gibt's noch so, jetzt komme ich auf den Namen nicht, egal, auf jeden Fall, Ronnie Coleman, hat Bodybuilding betrieben und sehr oft in Reihe dieses Mr. Olympia gewonnen. Der kann heute kaum noch laufen, weil alles in Dutt. Mhm. Und der hat irgendwie mal 808 irgendwas Pfund Beinpresse gemacht. Irgendwie, der hat mehrere Autos mit der Beinpresse gemacht. Der sieht auch so, die sehen ja wirklich übel aus, die Leute. Auf jeden Fall, wo wollte ich denn hin? Ich wollte zu einem mittlerweile Internetphänomen, nämlich Markus Rühl. Ist gar nicht?
Nee.
Oh, viel Spaß heute Abend in der Bubble von Markus Rühl. Markus Rühl kommt aus dem Hessischen, wenn ich das richtig sehe. Das muss so Kelsterbach, die Ecke, glaube ich, muss das gewesen sein. An Hessen kommt keiner vorbei. Darmstadt, okay. Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile einen Supplement-Online-Shop, irgendwie sowas, aber Bodybuilder eigentlich. Und der gibt so großartige Sprüche. Den berühmtesten werde ich jetzt nicht noch weiter verbreiten. Es geht nämlich um einen amerikanischen Kontestanten, den er nicht richtig benennt.
Mhm.
So, egal. Auf jeden Fall gibt's einen Ton von ihm, wo er sagt, und jeder, der so ein bisschen Kraftsport macht oder irgendwie sowas oder was mit Wiederholungen, der wird verstehen, wie klug das ist, was er macht.
Mhm.
Er sagt nämlich, mitgezählt habe ich nie, wenn ich nicht mehr konnte, noch vier. Finde ich super. So vom Mindset. Und ich so, jo, das ist mein Mann. Ist eine kluge Herangehensweise, ja. Der hat den Mr. Olympia, was ist denn das jetzt, Olympia? Ich versabbel mich hier die ganze Zeit. Und Mr. Olympia nicht gewonnen, glaube ich.
Nee, er ist mal Fünfter geworden.
Ja, große Sauerei, glaube ich. Große Verschwörung wird da gewittert, weil er nach dem ersten Tag war er auf 1. Und eigentlich ist man am zweiten Tag dann auch auf 1, aber er halt nicht. Mhm. Aber wenn ich nicht mehr kann, noch 4. Mhm. Ist auch eine gute Strategie fürs Bier trinken oder für...
Okay, meine ganz spontane Geschichte ist, dass das so eine Carlos-Kaiser-Nummer ist. Der hat überhaupt nicht Bodybuilding gemacht.
Doch. Hast du Markus Rühl mal gesehen?
Nein, ich kenne den nicht.
Dann google mal bitte.
Okay.
Ja gut, aber das war meine Bodybuilder-Geschichte. Guck dir das mal an, das ist eine wunderbare Bubble. Wenn du ein Schinkenbrot bist, bleibst du auch ein Schinkenbrot und solche Sachen kommen da. Das ist super gut, sehr tiefgründig.
Ja. Merk schon.
So, dein Dritter.
Ja, ich muss erst Markus Röhl gucken. Bitte, heute ist alles ein bisschen anders.
Sehr geehrtes Publikum, gucken Sie bitte auch Markus Röhl.
Ja, er hat mir gerade, da sehe ich ihn. Ei, ach du Elend.
Ja, das ist ja noch nicht alles, ne?
Oh Gott.
Ist bei dem
Publikum, bitte googeln Sie nicht Markus Röhl. Wenn Sie ihn kennen.
Reicht das.
Ganz sorry, wenn nicht.
Nein, ich würde auch sagen, dass ich beim Wikipedia-Artikel nicht von ihm auf, aber ich glaube, er läuft mittlerweile in der Liste Philosoph.
Okay,
verstehe. Das ist ein guter.
Lebensphilosoph, ja.
Ja. Nummer 3.
Nummer 3. Es gibt in Hamburg eine Volksinitiative. Das ist in Hamburg in den letzten Jahren häufiger passiert. Ich habe dazu eine klare Meinung, aber ich möchte die jetzt nicht kundtun.
Danke.
Sehr gern. Hamburg werbefrei ist eine Volksinitiative, die sich vornehmlich gegen Außenwerbung wendet.
Wo?
In Hamburg.
Ja.
Wo? Hamburg soll werbefrei sein. Keine Außenwerbung mehr in Hamburg.
Aha.
So, und jetzt die ganz kurze Frage, woher weiß ich von dieser Initiative?
Von den Leuten, die die Initiative betreiben?
Von Plakaten.
Das sind wie diese Sticker, die auf den Elektrokästen immer stehen. Plakatieren verboten. So.
Fahrradanstellen verboten. Kann man so, aber nie lesen,
Hamburg,
weil Fahrrad
Hamburg
verstehen.
Ist derzeit
plakatiert
durchgehend mit Hamburg werbefrei. Und das ist gut. Das ist
super. Man muss ja dazu sagen, wir sind ja ein bisschen im Delay hier mit Aufnahme und Veröffentlichung. Das heißt, vielleicht ist es ja schon.
Nee, es läuft noch. Es läuft dann noch. Ja, okay.
Gut. Aber das ist sehr gut.
Ja, ne? Also, der Senat hat versucht, das verschiedentlich zu verhindern, ist damit gescheitert und ja.
Also, ich möchte an dieser Stelle ja wirklich niemandem zu nahe treten. Demokratie und mitmachen, alles wichtig, aber die AfD führt gerade die Wahlumfragen an, nur so am Rande sei bemerkt. Vielleicht haben wir andere Probleme als werbefrei.
Ja, das.
Aber dann müssen wir uns darum nicht kümmern, sondern können uns überlegen, ob wir das auch gut finden mit dem werbefrei. Schönes Ablenkungsmanöver.
Was im Übrigen dazu geführt hat.
Werbefrei ist Opium für das Volk. Ja. Alter Marx-Spruch.
So. Ja. Moment, Opium für das Volk oder, warte, wie ist das richtig?
Marx hat gesagt, Opium des Volkes. Und Lenin hat es entscheidend verändert zu Opium für das Volk.
Ist es so?
Da war irgendwas, ja.
Guck mal, genau. Da war es gelernt.
Ja, wir sind für dich da.
Danke.
Gut, dass wir einen Lehrer dabei haben.
Ja. nur mal so, mir ist das als erstes gar nicht so sehr diese Werbung aufgefallen, weil die, glaube ich, ein bisschen hinten dran waren, sondern dass die Hamburger Außenwerbung mit Schwung reagiert hat. Und auf einmal war überall auf den ganzen Großflächenplakaten und so, war schlichtweg Werbung für Außenwerbung. Und ich habe mich gefragt, nichts gebucht oder was ist euer Problem?
So, okay. Und dann. Ja, aber wir haben ja auch im vergangenen Wahlkampf große Erfolge gesehen, was Plakatwerbung angeht, nämlich diese Spendeaktion, dieses einen Österreicher, Schweizers für die AfD.
Der in Wirklichkeit dann doch kein Österreicher war.
Genau. Und diese Designleistung dieser Plakate war ja bahnbrechend. Die war ganz beschissen.
Ja.
Und da stand auch wirklich gruseliges Zeug drauf, ganz gräsig. Ja.
Ja, das waren meine kleinen 3. Nicht in die Auflistung hat es das einzig alkoholfreies Bier der DDR geschafft. Aubi, das Autofahrerbier. Ich wollte es nur, ja, ich wollte es nur erwähnt haben.
Du Scheiße. Wir hatten ja auch mal eine Folge mit dem Folgenbild mit diesem Zigaretten Maskottchen. Ja, ja. Was war das? Rauchfrei. Ja, das Bahnfahren.
Genau, genau. Eine Werbung. Ach, du hast es gefunden. Ist schön, oder? Und auch, also das Design ist auch wirklich großartig.
Hatten wir das gesehen, dass Zigman?
Du hast mir das geschickt.
Ich habe dir das geschickt. Zigman, der im Krankenhaus Zigaretten verteilt, damit es allen ein bisschen besser geht. Alter. Ist unvorstellbar.
Es war nicht alles schlecht.
Ich muss eine Sache kurz sagen. Wir sitzen ja hier in einem schönen Raum und da sind noch ein bisschen Flächen frei. Und unter anderem, Hinrich, vielen Dank, dass aus deinem reichhaltigen Fundus das Bildbuch den Weg in, sag mal, auch meinen Herrschaftsbereich gefunden hat. Und ich möchte, glaube ich, künftig.
Gewahrsamsbereich, würde ich sagen.
Ja. Ja, oh. Ist noch nicht in meiner Tasche. Alter Juristengag, ne? Mit dem. Das ist doch dann, wenn du was. Also, Exkurs im Exkurs. Die Frage, wenn was passiert, wann hast du sozusagen einen Diebstahl vollendet? Es geht um die Frage, wann ist eine Tat vollendet
darf und
wann
ich, ist sie angefangen? Darf ich?
Bitte, Hinrich.
Brechen fremden Gewahrsams, begründen eigenen Gewahrsams.
Genau. Und was ist das Begründen eigenen Gewahrsams? Wenn jemand anders nicht mehr unbedingt rankommt, sozusagen. Also oft, ich mach's mal einfach, ich bin ja
Strafrecht.at, da bin ich ausgestiegen.
So, ich auch. Aber das macht nichts.
Und einer von euch hat Examen, es wird nicht verraten, wer.
So, das heißt, wenn du etwas nimmst im Supermarkt und packst es in deine Jackentasche, dann ist der Gewahrsamsbruch beendet. Und jetzt gibt es einen Shitstorm von jeglichen klugen Juristen, die mir sagen, das ist nicht so ganz richtig. Aber im Kern entziehst du damit ja dem Supermarkt die Verfügungsgewalt darüber. Jetzt ist die Frage, dem Supermarkt tut es ja dahin, um es zu verkaufen. Aber wo ist denn die Vollendung und so weiter? Habe ich alles nicht verstanden. Habe zwei Examen geschafft. Ich bin Kaiser des Jura.
Ja. Kein Spiel gespielt.
Stark angedehnt und dann verletzt und irgendwie durchgekommen und den nächsten Vertrag gemacht. Nein, dieses Bildbuch ist pures Gold. Es ist pures Gold. Ich habe kurz vor der Aufnahme zweimal durchgeblättert und bin froh, dass ich jetzt nicht mehr lachen muss, obwohl die eine Geschichte wirklich gut ist. Ich möchte das nehmen und wie ich das ganz am Anfang unserer kleinen Unterhaltung ja mal versucht habe anzufangen mit Spiegel-Archiv, Artikeln, du erinnerst dich an, an Herrn Berger und BMW, genau, was war das noch? Bums mal wieder. Das möchte ich
jetzt mit dem BIM-Händler.
Mit dem Bildbuch machen. Und eine Sache möchte ich jetzt nochmal eben kurz schon sagen. Mhm. Ich schlug eben auf das Jahr 1991. Und was ich wirklich fatal, also was mich jetzt wirklich auch noch die nächsten Tage beschäftigen wird, es sind natürlich barbusige Damen dargestellt gewesen. Mhm. Und das eine Mädchen war 16. Das war 1991. Und das Ganze führt jetzt ja natürlich zu irgendwas, weil das ist ein paar 30 Jahre her. 34 Jahre ist das her. Dass es okay war, in der Bildzeitung auf Seite 1 eine nackte 16-Jährige zu zeigen.
Ja. Ohne journalistischen Kontext, ne? Also da ging es doch nicht mal darum, dass doch Bilder von so und so aufgetaucht, sondern doch, das war einfach.
Nein. Das war
aber nicht das Seite 1 Girl, oder?
Ich meine, das war die Titelseite. Es sind immer die Titelseiten, die da drin sind. Weil es war warm. Es war 34 Grad. Okay, das war der journalistische Kontext.
Ja, dann musste sie ja.
Ja. Das würde ich gerne in Zukunft versuchen, in regelmäßigen Abständen einzustreuen, dass da sind ja Absurditäten drin, die ich vermute mal sogar, wie die Tagesschau vor 40 Jahren, die gibt's ja auch, dass man sich die anguckt und dann irgendwie nach 3 Minuten erst merkt, hupala, der ist ja schon tot. Deswegen möchte ich eine ganz spitze Frage stellen, lieber Jonas. Du beschäftigst dich mit der Zeit 33 bis 45, also insbesondere ja auch mit der frühen Zeit. Und ich weiß, ich habe dir die Frage schon mal gestellt, deswegen bist du nicht überrascht, aber wiederholt sich Geschichte?
Tja, das ist eine gute Frage. Nein, wiederholt sich nicht. Aber Geschichte reimt sich. Hm.
Ist nicht von Mark Twain, habe ich gelernt.
Echt? Ich habe immer gelernt, dass es von Mark Twain ist.
Ja, es wird gesagt, aber ich wird ihm dazu geschrieben. Habe ich gelesen.
Ja, muss ich vielleicht doch nochmal recherchieren. Nein, also Geschichte reimt sich, aber die wiederholt sich nicht. Das ist ja auch Unsinn. Also Geschichte besteht ja gerade darin, dass sich Dinge ändern. Und wenn sich genug Dinge ändern, dann ist alles anders. Um es mal so zu formulieren. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht aus der Geschichte lernen kann. Und in dem Fall der Bild-Zeitung finde ich es sehr bezeichnend, dass wir jetzt gerade gelernt haben, dass es 1991 noch völlig skandalfrei war, junge Mädchen, die noch nicht volljährig sind, nackt abzubilden in eindeutiger Pose und mit eindeutiger Absicht. Also da geht es ja eben nicht darum, irgendwie jemanden aufzuklären, sondern da ging es darum, Geilheit bei alten Männern zu erzeugen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist also nicht nur, dass das kein Skandal war, sondern ganz augenscheinlich war man in der Chefredaktion davon überzeugt, dass es verkaufsfördernd ist. Also, ne, dass das nicht nur durchgeht, sondern irgendwie auch da draußen gutiert wird.
Ja. Oder es war vielleicht einfach gar kein Problem.
Das ist
also,
es.
Also, das ist vielleicht noch eher, dass, dass es keinen Unterschied gemacht wurde in den Augen dieser alten weißen Männer gewissermaßen. Ob die jetzt nur 16 oder 18 ist, ist ein junges Ding, ist Objekt und Bums.
Ja, und die, das ist halt
34. Das Wort ist nicht beabsichtigt.
Ja,
naja. Also, es, aber es hat mich auch schockiert, muss ich sagen.
Ja,
also,
ist schon krass. Aber ich habe letztens so eine Kachel bei Instagram gesehen, wo gesagt wurde, Mädchen heiratet Bauarbeiter, dass sie mit Ey Puppe angebrüllt hat und hinterher gepfiffen hat. Also das ist ja genau dieses Ding. Ja, ja. Und dass es dieser, dass es 34 Jahre nur her ist und dann guckt man auf die eigene Lebensuhr und sagt, hoppala, da war ich auch schon da, ist, finde ich echt krass. Und dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt mein Geburtsjahr nehme, was das Jahr 1987 ist, und gucke dann zurück, mit welche Leute waren denn zu Zeitpunkt meiner Geburt in charge in irgendwelchen Behörden, in irgendwelchen, irgendwie was auch immer. Wie alt waren die? Und jetzt rechnen wir mal zurück. In welcher Zeit sind die aufgewachsen? Und deren Eltern, wie waren die, also was haben die in ihrer Jugend gemacht oder in ihrem
Na, die Dame ist knappe 50 jetzt, ne?
Also, die ist jetzt knappe 50, Herr Jeli. So, ja. Die läuft an einem vorbei und sagt, du, wir sind ja fast ein Alter. Das ist irre. Und deswegen finde ich es so erstaunlich, sich immer diese Abstände vorzustellen. Also wie lang ist eigentlich irgendwas her? Und dann also hört man ja jetzt bezogen aufs Dritte Reich, dann hört man 70., 75., 80. Jahrestag von irgendwas. Ja, ja. Genau, das wird ja dann immer nur noch mal ein bisschen mehr und dann sagt man, ja 80 Jahre ist ein Menschenleben. Aber dann stellt man so fest, huch, so lang ist es dann doch nicht her. Und die, deswegen frage ich das ja auch sehr platt, aber wie aus deiner Arbeit, wie viel Jetzt-Bezug kannst du irgendwie feststellen, wie sich politische Entscheidungsprozesse irgendwie entwickeln oder sind wir doch in einem anderen Kontext oder ist es schon anders heute?
Also wenn man die Nachrichten jetzt verfolgt, gar nicht so sehr momentan auf Deutschland bezogen, sondern Amerika, die USA, dann gruselt es einen ja doch. Also und da muss man jetzt kein großer Experte sein, da reicht es auch, wenn man mal ein paar Folgen von Deutschland 33, 45 gehört hat. Mhm. Also die Universitäten werden angegangen, das ist passiert, 33. Die Behörden werden gesäubert. Und wenn man dann aber ganz genau hinguckt, sind die Methoden ein bisschen anders. Die Personen sind anders. Die Ideologie ist ein bisschen anders. Aber das ist es ja gerade. Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, nur weil ich da keine Braunhemden rumlaufen sehe, weil ich keine offene Straßengewalt gegen jüdische Deutsche oder jüdische Amerikaner sehe, ist es nicht weniger gefährlich. Mhm. Denn auch das Dritte Reich hat ja klein angefangen. Da ist man nicht dahergegangen und hat angefangen, alle Minderheiten, alle behinderten Menschen, alle Menschen, die irgendwie politisch nicht ins Bild passten, also vor allem ja Linke, die hat man ja nicht eingesammelt und weggesperrt. Also auch die meisten Aktiven der Arbeiterbewegung, die ja Hauptfeind der Nationalsozialisten politisch in der Zeit waren, die hat man nicht alle eingesammelt und in Konzentrationslager gesperrt. Es sind sehr viele Menschen eingesperrt worden, aber eben nicht die Mehrheit. Und die Radikalisierung vollzieht sich im Verlauf von 6, 7, 8 Jahren. Und genau da muss man dann hingucken und sich fragen, okay, aber wie fing es an? Und darum ja auch mein Ansatz, ich erzähle das chronologisch. Ich mache das Jahr für Jahr und ich versuche jedem Jahr die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken und intensiv einzusteigen, wie die Zusammenhänge dort waren zwischen Politik, zwischen den Personen, zwischen den einzelnen Ereignissen. Es gab ja auch überraschende Ereignisse. Und da müssen wir, wenn wir auf unsere Gegenwart gucken, glaube ich, einfach immer wieder die Augen offen halten. Nur weil jetzt keine Braunhemden rumlaufen, heißt das nicht, dass das saugefährlich ist, was gerade in Amerika passiert. Aber ja auch in Teilen, was in Deutschland passiert. Ich habe jetzt noch gelesen, dass der Chef der Gedenkstätte Buchenwald bei einem Interview mit einem öffentlich-rechtlichen Sender gebeten wurde, nicht aufgefordert, sondern freundlich gebeten wurde, bei seinem Interview über Geschichtsrevisionismus nicht die AfD zu nennen. Und das ist natürlich keine Zensur, das ist keine, also keine staatliche Zensur auf keinen Fall, es ist auch keine Einflussnahme in dem Sinne, aber wenn der Zusammenhang hergestellt wird zwischen, wenn Sie jetzt AfD sagen, kann es sein, dass das Interview nicht gesendet wird, dann ist das schon krass und das geht nicht. Und das ist eine Art vorauseilender Gehorsam, den wir ja auch im Nationalsozialismus immer finden.
Was mir bei dem Hören deines Podcasts, das ist ein Mammutprojekt, das muss man sagen, dass du dort dankenswerterweise gestartet hast, wenn du sagst, so ungefähr, oder jedes Jahr wird gleich wichtig genommen. Das heißt, du machst das chronologisch, hast du gesagt. Das heißt, es geht nicht nur um die vermeintlichen Highlights. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Highlights die sind, mit denen man nicht gerechnet hat. Also ich nicht gerechnet habe. Weil es so ganz viele Schlagworte gibt, die einem mäßig interessierten Menschen doch irgendwie geläufig sind. Also ich sag mal so, viele Menschen können so 10, 12 Ereignisse im Dritten Reich aufzählen, weiß ich was, Machtergreifung, Röhmputsch, und dann geht's weiter, so Olympia und so. Also du hast so ein paar Punkte, so Ankerpunkte, aber das, was ich wirklich großartig finde, sind so ganz viele Zusammenhänge und die so ganz chronologisch sind und gerade der Anfang, das 33er Jahr, die wirklich spannenden Geschichten finde ich, wie beispielsweise die Bürgerlichen sich in dieses Regime ergeben haben, wie sie aktiv oder auch passiv mitgemacht haben. Und dieser eine Punkt, und das ist vielleicht wirklich eine Parallele, zumindest ist sie mir so aufgefallen, wie die deutsche Wirtschaft bereit war, sehr schnell sich auf das neue Regime einzustellen und dort aktiv mitzumachen, weil sie sehr schnell ihre Vorteile gesehen hat. Und die Windeseile, wie in den USA die großen Tech-Unternehmen da Ergebenheitsadressen abgegeben haben an Trump, das fand ich wirklich. Also da muss es noch nicht mal diesen angetäuschten Hitlergruß von Musk, sondern also was auch Leute, die vorher relativ distanziert waren zu Trump, wie die auf einmal wirklich da mit fliegenden Fahnen überlaufen, das fand ich wirklich, wirklich erschreckend.
Ja, den wird relativ schnell und in kurzen, knappen Worten klargemacht worden sein, wer jetzt dran ist. Das ist schon, glaube ich, auch eine Parallele. Und ich finde eine Parallele, die ich insbesondere das, was man ja nicht so wirklich auch beigebracht bekommt, zumindest in meiner Schulbildung. Ich hatte Geschichtsleistungskurs, ja, aber irgendwann vor ein paar Jahren. Also es war noch wahrscheinlich noch nicht reif oder so, keine Ahnung. Diese Zufälligkeiten, die drin waren, also es hätte auch alles ja nicht klappen können. Das zeigst du, finde ich, sehr gut, diese Brüchigkeit. Hätte auch mal an der oder der Stelle nicht der werden können, sondern wäre völlig anderes. Und das hätte auch mal gar nicht klappen können. Aber die Methode, die dahinter versucht wurde, und die versucht, glaube ich, ja auch die Trump-Administration gerade, dieses komplette Überfordern jeglicher staatlicher und sonstiger Institutionen mit Maßnahme, 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 Maßnahme. Man kommt ja gar nicht hinterher. Das hat Trump ja in der ersten Wahlzeit auch schon, in der ersten Legislatur auch schon gemacht. Und jetzt ist es ja wirklich da, bumm, 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 bumm. Elon Musk wird losgeschickt und schmeißt irgendwelche Leute vielleicht raus oder auch nicht. Alle sind damit beschäftigt. Und irgendwie, während das passiert, passiert eigentlich das wirklich Gefährliche. Und dass diese Methode so funktioniert, ja offenbar bei den USA kann man das, glaube ich, gerade sagen, im Sinne von Trump, es funktioniert ja, bei den Nazis hat es auch funktioniert, finde ich bemerkenswert, dass die, und dann kommen wir zu so einem Begriff, der, weiß nicht, den hat so meine Jugend geprägt, so Werfte Demokratie. Was tut man eigentlich, wie schützt man eigentlich Institutionen gegen so etwas? Und da war, glaube ich, jetzt der ausgeschiedene Justizminister Herr Buschmann sehr stolz darauf, dass er dem Bundesverfassungsgericht noch einen weiteren Schutzmantel umgelegt hat, dass da nicht mit ich weiß gar nicht, wie es genau gemacht ist, aber mit gewissen Mehrheiten jetzt nicht die Zuständigkeit und die Entscheidungsgewalt des Bundesverfassungsgerichts hätte eingeschränkt werden können. Und das ist halt, finde ich, dann ein positives Beispiel, da zu sehen, es funktioniert, es hat funktioniert am Anfang des Dritten Reiches, es funktioniert jetzt in den USA, das konnte der Buschmann noch nicht wissen, aber dieses Gefühl dafür zu haben, ich kann noch was tun, ich kann Institutionen noch schützen als Staat. finde ich ein gutes Learning. Also es ist jetzt ein kleines Beispiel, was jetzt als Jurist irgendwie interessant ist, aber ein bisschen schadet es nicht zu wissen, was passiert ist und wie man es machen kann.
Die Verfassungsordnung, nicht nur die auf dem Papier, sondern auch die gelebte Verfassungsordnung unserer Republik ist das beste Beispiel dafür. Also die starke Stellung des Bundesverfassungsgerichts ist ja auch nur teilweise in der Verfassung festgelegt, die Existenz, ja. Aber die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht heute in die Politik so stark reingrätschen kann und das ja auch tut, ist vor allem gelebte Verfassung. Das ist eine Auslegungssache, eine Art von, das meine ich positiv, Selbstermächtigung des Bundesverfassungsgerichts, das in den 50ern das mal in Grundsatzentscheidungen festgelegt hat, dass es das darf. Und das ist beides gut. Also sowohl, dass es das Verfassungsgericht gibt, als auch, dass es diese starke Rolle sich zugeschrieben hat. Das sehen wir jetzt immer wieder. Und dass es jetzt zusätzlich abgesichert worden ist, ist auch wieder ein Learning, das ist gerade noch rechtzeitig passiert. Ich will jetzt das große Fass des AfD-Verbots nicht aufmachen, aber das wäre ja, könnte man darüber diskutieren, ob das nicht auch ein Learning ist, dass man Parteien, in denen es sehr starke, nachweislich sehr starke Tendenzen gibt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu überwinden, man die nicht vielleicht auch mal verbieten könnte. In den 50ern ist das, auch das passiert worden. Und zwar nicht nur die KPD, was vielleicht einige noch wissen, sondern SDP. Es ist ja auch die
SAP. SAP. Nee, SD. Da sollte man die heute
Sozialistische
mal.
Sozialistische Reichspartei.
Ja, SRP. Genau. Aber SRP. SAP können wir heute mal nachdenken. Hast du das mal benutzt und gesehen? Das ist unmöglich. Das kannst du nicht benutzen.
SAP.
Sag ich dir.
Da ja, musst SAP ist also ist wieder so typisch deutsche Softwarelösung, habe ich mir sagen lassen. Yeah. Also die Sozialistische Reichspartei, ja, das war auch so ein Laden. Die waren in Niedersachsen zum Beispiel super stark.
Ja, ja, die waren da, glaube ich, im Landtag sogar, ne?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber kommunal, müsste man nochmal nachschlagen, aber kommunal waren die stark verankert und das waren alles ehemalige Nazis.
Ich glaube, ne? Das war relativ leicht, die zu verbieten, weil die sich auch als unmittelbare Nachfolgepartei der NSDAP, glaube ich, auch gesehen haben.
Also das Urteil war nicht kontrovers,
nee, das war,
war nicht weiter schwierig und das war auch bei der KPD im Übrigen ja nicht, also juristisch. Nee. Und da kann man jetzt, ich will das jetzt nicht gut oder schlecht finden, dass man einzelne Parteien verbietet, aber es ist juristisch möglich und es ist ein scharfes Schwert und man sollte es nutzen, wenn es möglich ist. Ich will das jetzt, und das ist ein Learning und das war vorher eben nicht so einfach möglich. Die NSDAP war auch eine gewisse Zeit in bestimmten Bundesländern der Weimarer Republik verboten. Und dann hat man das wieder aufgehoben. Hitler hatte sogar Redeverbote. Der durfte zum Beispiel nach dem Putsch, ich glaube, bis in die 30er in Bayern nicht mehr auftreten öffentlich. Ja, und es gibt klare, aus dem, ich glaube, preußischen Innenministerium gibt es Berichte von fleißigen, demokratietreuen Polizisten aus der politischen Abteilung, die an ihre Vorgesetzten geschrieben haben, also Leute, die wollen nicht nur die Ordnung überwinden, die Demokratie überwinden, die können das auch schaffen und die haben konkrete Pläne und das sieht momentan danach aus und das ist gefährlich. Und das ist Anfang der 30er, also in der Zeit, wo die Republik in einer schweren Krise ist, wo die parlamentarische Demokratie zeitweise ausgehebelt ist und man hätte viel mehr machen können, wenn nicht vielleicht auch noch bestimmte Ereignisse eingetreten sind, wie die Weltwirtschaftskrise, klar. Aber auch da, gut, die Weltwirtschaftskrise ist im Oktober 29, fängt die an. Man hätte ja auch Anfang 29 die NSDAP schon verbieten und bekämpfen können, auch als sie noch klein war. Und das ist dann wieder das Thema Reimen, genau. Wenn ich jetzt wieder zu den Umfragen komme.
Ja, sind sie. Absolut. Und mit Weltwirtschaftslage, da weiß man jetzt auch nicht, was passiert. Ja, und Unzufriedenheit, also Weltwirtschaftslage hängt mit Zufriedenheit zusammen. Unzufriedenheit
jetzt kommen blühende Landschaften, die aus Amerika hier rüber wachsen, weil wir jetzt Zölle haben. Wie wir ja alle wissen, Merkantilismus funktioniert. Mhm. Also die Abgrenzung durch Zölle ist die beste Wirtschaftspolitik, die man nicht machen kann.
Ja.
Aber es gibt ganz, also die Zollpolitik, muss ich ja sagen, hat uns ganz viele tolle Gebäude geschenkt. Also irgendwo auf so einer Flussinsel, so eine Zollstation mit so Kett, das ist doch klasse. Stell dir mal vor, das wäre nicht
ich merke schon, du bewirbst dich hier unsere Reisetipp-Rubrik.
Ja.
Das ist, kommen wir später zu.
Ja.
Kommen wir später zu. Aber, also ich möchte noch einmal das Besondere von diesem Podcast unterstreichen. Ich bin darauf gekommen, wir sind darauf gekommen, wie höchstwahrscheinlich sehr viele Menschen, nämlich dass ich das schlichtweg bei einem örtlichen Streaming-Dienst als Suchbegriff eingegeben habe, nämlich Geschichte. Und dann ist das erschienen. Und was mich von Anfang an gefesselt hat, und ich wäre jetzt mal meine Vermutung, dass viele Menschen da so reingehen. Ich bin nicht bei der ersten Folge eingestiegen, aber ich bin nicht so wahnsinnig spät. Aber was ich natürlich gemacht habe, ich glaube, ich habe noch nicht mal die aktuelle Folge als erstes gehört damals, sondern ich bin sofort zur ersten, weil das natürlich spannend ist. Also da wird eine Geschichte von Anfang an erzählt. Du springst nicht in einzelne Highlights rein, sondern du erzählst es von Anfang an. Und das hat mich, ehrlich gesagt, sofort gefesselt, weil du nicht mit der Machtergreifung anfängst, sondern du fängst einen Moment eher an und sagst, so ist es gekommen.
Kann ich dazu kurz was fragen? Sogenannte Macht, das hatten wir schon mal, ne?
Die sogenannte, Machtergreifung. Da haben wir uns drüber unterhalten. Was ist die Machtergreifung? Was ist das Datum der Machtergreifung? Ist es,
der Begriff, den können wir ja auch noch mal hinterfragen.
Ja, oder? Aber ist es der 30. Januar? Oder sind es die Ermächtigungsgesetze?
Und ist der Begriff richtig?
Darüber wurde ich auch schon belehrt. Und das ist, seht ihr, das ist ein großes Problem, wenn man so einen Podcast macht. Man muss ja Wörter benutzen, weil ich kann keine Zeichensprache in einem Audio-Podcast. Das funktioniert nicht. Ich kann sie auch nicht. Ich habe am Anfang immer gerne mal von der Machtergreifung gesprochen, weil ich diese Formulierung, die sogenannte Machtergreifung, sehr sperrig finde. Aber natürlich ist es ein Begriff, den die Nationalsozialisten besetzt haben. Wie im Übrigen auch sowas wie nationale Erhebung, nationale Revolution, nationale Wiedergeburt oder eben auch Macht, selbst Machtübernahme. Und dann hört es irgendwann auf. Also wenn die Nazis das alles besetzt haben, was soll man dann sagen? Fakt ist natürlich, wenn ich den Begriff Machtergreifung unreflektiert verwende, Dann gehe ich ja den Nationalsozialisten auf den Leim, die ja deutlich machen wollten, wir haben die Macht erobert, ergriffen, also jemandem aus den Händen gegriffen. Und in Wirklichkeit war es ja so nicht, denn Adolf Hitler ist ganz normal zum Reichskanzler ernannt worden vom Reichspräsidenten. Das war absolut verfassungskonform, diese Ernennung. Das durfte der Reichspräsident, denn auch das ist wieder ein Learning, anders als heute braucht der Reichskanzler in der ersten Deutschen Republik eben keine parlamentarische Mehrheit, sondern der Reichspräsident als Staatsoberhaupt entscheidet, wer Reichskanzler wird und bums. Und der kann dann abgesetzt werden durch einen Parlamentsbeschluss, wenn es dafür eine Mehrheit gibt. Und hier ist es ja jetzt in der Bundesrepublik genau anders. Also es kann niemand zum Kanzler werden, der keine sogenannte Kanzlermehrheit hat. Auch ein direktes Learning.
Ja. So, ich hatte nur mal auch am Rande, und deswegen bin ich froh, dass ich einen Historiker da habe, den ich das mal fragen kann, ist ja Sprache schon auch das Zentrale bei der Geschichtserzählung. Auch wer erzählt die Geschichte, also welche Worte benutzt er? Deswegen bei Machtergreifung ist es so die Sache. Die Frage ist ja, dann ist jetzt mal technisch gesagt, wann ist der Machtgewinn abgeschlossen, damit die Folgethemen laufen konnten. Dann wird es wahrscheinlich nicht der 30. Januar gewesen sein, sondern eben.
Ja, ich habe eine klare Antwort darauf. Für mich, der Prozess der des Machttransfers, sagen wir es mal, jetzt haben wir einfach nur ein Fremdwort genommen für das Gleiche, ne?
Übernahme.
Der Machtübertragung wird auch gerne gesagt. Sprich, also dieser Prozess endet mit dem Tod von Reichspräsident Hindenburg, weil es dann niemanden mehr gibt, der in irgendeiner Weise auf die Verfassung zurückgreifen könnte, um auf legalem Weg die Nazis juristisch gesehen von der Macht wieder zu entfernen. Denn das darf man nicht vergessen. Reichspräsident Paul von Hindenburg hat bis zu seinem allerletzten Atemzug verfassungsmäßig die Möglichkeit gehabt, Hitler aus dem Reichskanzleramt zu jagen. Und er hat es nicht getan.
Wie du ja zeigst, weil er auch nicht ganz abgeneigt war, dass das so ist, wie es gerade ist.
Das war sein Lieblingskanzler. Also erst war Franz von Papen sein Lieblingskanzler für einige Zeit, für ungefähr wahrscheinlich 8 Monate. Und dann ist mit Papens Hilfe, dem sogenannten ja unglückliche Bezeichnung Steigbügelhalter Hitlers, Hitler Kanzler geworden. Und der hat es, wie auch immer, auf die Details brauchen wir hier nicht eingehen, dazu verweise ich auf den Podcast,
ja.
Hat es geschafft, sich in das Herz des weit über 80-jährigen Paul von Hindenburg zu arbeiten. Und der dachte zu keinem Zeitpunkt daran, Hitler wieder abzusägen. Bei allen Krisen bis in den August 1934. Also
eine Pflegekraft aus dem Ausland, wenn man das mal sagen kann, hat sich in das Herz eines älteren Herrn gemogelt. Ja, eine Sache, bevor ich verweise sehr gerne auf deine Hindenburg-Folgen. Man kriegt ein ganz anderes Bild als das, was in den Schulbüchern stand. Ne? Das ist so. Und,
der alte, tattrige, senile Hindenburg.
Ja, nee.
Aber das ist natürlich nicht mein Verdienst, sondern das kann ich hier mal erwähnen, das ist der Verdienst des Historikers Wolfram Püter, der eine ganz, ganz dicke, fette, richtig gut geschriebene Hindenburg-Biografie verfasst hat und der damit ganz viel aufräumt und zwar direkt aus den Quellen. Also der hat wirklich die Verordnungen, die Briefe, die Zeitzeugenberichte ausgewertet und mal gegen den Strich gebürstet. Ganz tolles Buch.
Was also, unter anderem das noch dazu führt, ja. Deswegen wollte ich da drauf, es gibt in dieser schönen Hansestadt, gab es bis vor kurzem eine Hindenburgstraße, die nicht mehr so heißt. Und das auch da, ja genau, also und das ist ja gut, wenn jetzt so eine neue Betrachtungsweise dann auch sich den Raum schafft, den es braucht, damit solche Prozesse in Gang kommen. Manche Plätze hießen ja auch relativ lange noch unnötigerweise Adolf-Hitler-Plätze. Also das, und dass das jetzt mit Hindenburg noch so lange so weitergeht, kann man sich ja nur wünschen, dass andere Räte auch ähnliche kluge Entscheidungen treffen und sich dann eben überlegen, wie könnten Straßen auch heißen. Das finde ich
eigentlich SV ganz Meppen gut. SV spielt in der Emsland-Arena.
Sehr gut.
Ich wollte es nur gesagt haben, weil das nicht so wahnsinnig lange her ist, dass sie noch im Hindenburg-Stadion gespielt haben. Und der Hindenburg-Damm nach Sylt?
Der heißt, glaube ich, schon anders, oder?
Der heißt aber, ja offiziell anders, aber das ist immer noch der.
Ja, ja, aber Ewigkeiten.
Ja.
Ich nee, der hieß nie offiziell so, habe ich.
Ach, ist das so?
Meine
ja, ich glaube auch.
Ja, das ist immer nur ein Ruf. Wie sagt man das bei Objekten oder Orten? Ist das ein Rufname? Ein im Volksmund.
Okay, verstehe ich.
Im Volksmund, ja.
Also Paul von Hindenburg ist vor kurzem gestorben, wenn ich das kurz sagen darf. Zumindest im Podcast. Da bist du so ungefähr. Ja. Es ist.
Also es ist August 1934, als Hindenburg stirbt und wir sind jetzt im Herbst.
Ja, ich könnte sagen, es ist spannend, was noch passiert. Aber das ist ja gerade das Spannende, finde ich, Tatsache an diesem Podcast. Natürlich wissen wir, was passiert, im Großen und Ganzen, aber nicht im Detail. Und das ist das Spannende.
Kann ich das so sagen? Wir wissen ungefähre Wegmarken, aber ganz viel weiß derjenige, der sich damit nicht befasst hat, bisher nicht.
Und das Schöne ist, das kann ich jetzt verraten, um vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich weiß es ja auch nicht. Weil ich habe ja nicht die 1500 Bücher, die man lesen muss, für diese Zeit vorher gelesen und spule das jetzt nur ab, sondern ich bereite ja staffelweise vor. Und ich kenne mich gut aus, würde ich behaupten, auch weil ich es lange Jahre an der Schule unterrichtet habe, aber auch weil es mein Privatinteresse war, nicht mein Forschungsinteresse als Historiker an der Uni. Aber gut, wir sind halt Generalisten. Ich lerne auch. Also ich finde das immer wieder spannend. Ach, so war das. Und wie kann ich das verstehen? Und dann versuche ich da nochmal zu recherchieren und komme nochmal auf diesen Aufsatz oder auf jene tatsächlich auch ziemlich gute Internetressource. Und dann wird ein Schuh draus. Und dann versuche ich das, was ich gelernt habe, in Folgen zu gießen, damit alle anderen daran teilhaben können. Ja, und so kommt diese Komplexität zustande. Und ja, man braucht einen gewissen langen Atem, um zu hören, aber ich bemühe mich zumindest auch Verweise zu machen auf frühere Folgen, dass man nochmal was nachhören kann. Bestimmte Bereiche einer Staffel kann man auch ausblenden, wenn man das nicht möchte. Also ich habe jetzt mehrere Folgen gemacht zu der Frage, wie die NSDAP eigentlich tickt, wie die aufgebaut ist. Und zum weiteren Verständnis ist das gut, aber man muss sie nicht unbedingt jetzt hören. Wenn man möchte, steigt man mit der Folge ein, in der es um den Reichsparteitag geht. Die ist auch spannend.
Also du hast dich auf diese Reise begeben, wie gesagt, sehr lobenswert, sehr anerkennungswürdig und sehr unterhaltsam, sehr spannend. Wenn ich das so ein bisschen mir überlege, wie lange du noch dabei bist, das ist bis in die 30er Jahre rein, nicht? Dass du
genau, dieses Jahrhundert.
Zum Glück in diesem Jahrhundert, in dem du mit diesem Podcast beschäftigt sein wirst.
Ich freue mich auch auf so Jahre wie 35 und 37, wo ich jetzt ad hoc nicht wirklich sagen könnte, was war denn da? Also freue ich mich drauf. Also 36, hätte man ja so eine Idee, da war irgendwas in Berlin. 38 füllt mir jetzt Münchener Abkommen ein und dann geht's ja irgendwie 39 auch schon irgendwie los mit Kriegshandlungen. Ich freue mich darauf.
Und was einem auch nochmal deutlicher wird, wenn man so an die Geschichte des Dritten Reichs rangeht, chronologisch, dann merkt man, das machen tatsächlich auch viele Bücher überhaupt nicht. Mhm. Das nur als Exkurs. Wenn ich mir zum Beispiel so Standarddarstellungen in mehreren Bänden angucke, dann gibt es immer ein Band zum Jahr 33, ein Band zum Krieg und ein Band zu den Jahren dazwischen. Mhm. Und die werden dann auch nicht chronologisch, sondern thematisch behandelt. Und da, diese Herangehensweise, mal wirklich zu gucken, Jahr für Jahr, wie eskaliert das Ganze eigentlich? Wie werden die Menschen auch an Diktatur gewöhnt? Denn die Menschen waren zwar, es wird immer gesagt, die Erste Republik war eine Demokratie ohne Demokraten, weiß ich nicht. Also es gab auf jeden Fall sehr viele Vernunftdemokraten. Aber die Menschen sind relativ schnell und sehr methodisch, nicht immer mit erfolgreichen Methoden, aber sehr durchdacht an die Diktatur herangeführt worden. Es wurden Angebote gemacht, warum es gut ist, jetzt für die Diktatur zu sein und für den Führer vor allem, für Adolf Hitler. Also der Führerkult kann gar nicht überschätzt werden in seiner Wirkung. Und wenn ich jetzt so überlege, dass man denkt dann manchmal gar nicht daran, ach, das war auch in dem Jahr, ja, oder du hast jetzt 38 erwähnt, also wenn man sich das vorstellt, Anschluss Österreich, der Pogrom, der erste große, der von den Nazis organisierte und dann noch das Münchner Abkommen, also drei gigantische Ereignisse, die man aber immer isoliert betrachtet, weil das eine ist Außenpolitik, das andere ist Antisemitismus und dann hat man vielleicht noch so, wenn man es jetzt als Österreicher sieht, dann ist das quasi Innenpolitik, also ja, und es wird aber nicht so wirklich zusammengesehen. Und das versuche ich dann immer aufzudröseln. Man kriegt neue Perspektiven.
Ja, vielen Dank für deine Arbeit. Wir sind beide, und nicht nur wir, sondern ich weiß auch viele, viele hunderttausend Menschen da draußen, Tausende, sehr interessiert. Spannendes Projekt. So, ich komme mal mit einem harten Break. Meine Herren, Taschenpfändung. Haben wir Geld in der Tasche? Ich will nur 2-Euro-Stücke.
Nee, Kleingeld habe ich eh nicht.
Okay. So. Keine 2-Euro-Stücke. Was ist auf den 2-Euro-Stücken drauf? Was ist auf den 2-Euro-Stücken drauf?
Ein Adler.
Ein Adler. Das finde ich ganz gut. Was ist noch drauf?
Der Adler.
Ja. Also. Der Bundesadler. Das,
die Jahreszahl der Prägung.
Ja. Einigen wir uns erstmal darauf, dass wir, ja, auf der anderen Seite, genau, aber einigen wir uns erstmal darauf, ich gebe euch mal eins, dass wir eine Gemeinschaftswährung haben und deswegen nicht nur der Adler drauf ist, sondern auch die gerne Sternchen. Mal anderes. Nö, auf dem hier zum Beispiel befindet sich.
Oh ja, was ist auf den ganzen 2 Euros drauf, weiß ich nicht. Ein Baum ist in Frankreich drauf.
Das ist zum Beispiel aus Spanien Juan Carlos. Was
Mozart.
Ja. So, alles Mögliche.
Eulen.
So, aber Athen, längst nicht.
Glaube ich. Eulen nach Athen tragen, deswegen haben die eine Eule auf dem griechischen Euro.
Geht denn auf dem 2 Euro auch eine Eule?
Nee, glaube ich nicht.
So, aber wie viele, was meint ihr denn, wie viele unterschiedliche Euro-Münzen gibt es?
Ich habe eine Rückfrage.
Wie viele Euro-Länder gibt es?
27.
Ja, ja, okay, aber wie viele?
29, 26.
Mal einfach getippt, wie viel? Nein, ist ja viel zu viel. Ist ja viel zu Euro, der Euro-Raum ist ja viel zu viel.
Ja, ja. Nein, also, was ist jetzt die Frage? Wie viele unterschiedliche 2-Euro-Münzen gibt es?
Sag uns erstmal, wie viele Länder es in der EU gibt.
In der EU 27.
Nee, im Euro-Raum.
Aber im Euro-Raum.
Und jetzt im Euro-Raum sind, zählst du gerade von der Karte?
Ja.
Jetzt müssen wir Zahlen reinwerfen, damit er sich verzählt.
14, 15, ja.
Okay. Mhm. Ja.
So, also was meint ihr? Mal so einfach getippt.
Mit, Sonder, kann man mit nicht Sonderprägung?
Wissen. Ja, ja.
300.
Okay.
Mit Sonderprägung?
Ja. 394 verschiedene.
Geil. Ja, mit Helmut Schmidt drauf und mit
genau, dies und das. 394 verschiedene 2-Euro-Münzen.
Hm. So. Aber von 380 davon sind quasi nur in Auflagen von wenigen tausend.
Nö, also für so eine Sondermünze brauchst du schon mal. Und jetzt ist die Frage, was ist das aktuelle Motiv der Bundesrepublik Deutschland, das wir als Jahressondermünze haben?
Luther wird es nicht sein, der hatte seine Zeit.
Nee, das war 2017.
Nee, als Jahresmünze. Und jetzt ist, ich mach's
was
ja
ist
immer
denn das Jahr?
Was ist das für ein Jahr? Das ist euch nie aufgefallen, es fällt den wenigsten Menschen auf. Die Saarschleife, weil jedes Jahr ein Bundesland eine Sondermünze auf den Markt schmeißen.
Deswegen war das Hamburger Rathaus auch mal drauf, ne?
Das Hamburger Rathaus war drauf. Und zwar kann ich dir sagen, im Jahr
17.
Nee, da muss es sein. Sehr früh. Also das, da war es, Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert, 2007.
Okay. Ist das so wie Bundesratsvorsitzende? Ist die Bundesrat. Ah!
Nein!
Sehr, sehr gut!
Danke!
Ernsthaft?
Darf ich gehen?
Und 2023 ist Hamburg in die zweite Runde gestartet und hat die
Elbphilharmonie.
Elbphilharmonie drauf.
Ach, das ist ja spannend. Ah. Das heißt, das ist ja so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie im Mittelalter, wo der Wahlkaiser das Münzrecht hatte, ne? Und dann immer der Kaiser auf den Münzen war.
Das ist großartig. Alles hängt mit allem zusammen.
So, das heißt, jedes Jahr kriegt ein Bundesland eine neue Münze. Und das aktuelle ist das Saarland. Frau Rehlinger ist Bundesratspräsidentin. Und deswegen ist die Saarschleife die neue 2-Euro-Sondermünze der Bundesrepublik Deutschland.
Und das heißt, 2023 sind alle Bundesländer zweimal dran gewesen.
Ja.
2032, Entschuldigung.
Ganz so ist es nicht, weil wir diese Geschichte etwas später angefangen haben. Aber genau, darum geht es. Und die sogenannte Bundesländer-2-Liste hat 2023 mit Hamburg angefangen.
Okay, das heißt, es bezieht sich aber nur auf die 2-Euro-Münze. Das heißt, die 2-Euro-Münze ist reserviert für Sonderprägung. Und 1 Euro gibt es 1 Euro, 1 Euro ist 1 Euro. Okay,
genau.
Cool. Machen andere Länder das auch? Offenbar, weil sonst würden wir nicht auf 300 irgendwas kommen.
Nee, das, was ihr gesagt habt, stimmt natürlich. Also du kannst zum Beispiel Willy Brandts Kniefall in Warschau, du hast Erasmus-Programm, du hast ganz viele. Das machen selbstverständlich ganz viele Länder, so Sondermünzen. Wie das gemacht wird, das muss höchstwahrscheinlich bei der EZB einfach beantragt werden oder irgendwie so etwas.
Die habe ich übrigens gerade vor mir.
Nämlich, was denn?
Kniefall
Willy Brandt, genau. So, und ja, und das, und du hast es vollkommen zu Recht oder vollkommen richtig erklärt, Paul. Es fängt.
Oder ist das Söder mit dem Kniefall? Ist Bayern, oder?
Nein.
Ist das Bayern?
Nein. Das ist das Bild davor. Söder ist mit der Currywurst hinterher.
Da ist der Roland. Also nicht der Kaiser, sondern der von Bremen.
Also ich kann euch sagen, wo wir angefangen haben. Wir haben 2005/2006 angefangen mit Schleswig-Holstein und da. Logisch, was war drauf?
Nochmal, ich habe dir nicht zugehört.
Schleswig-Holstein.
U-Boot-Bunker Laboe.
Das Holstentor.
Ach so.
Das Holstentor, das gibt natürlich auch Sinn, weil das natürlich ein kleiner Querverweis zum 50-D-Mark-Schein war. Ah. Da war das Holstentor drauf. Und dann ging es weiter Hessen hatte den Römer drauf, hatte die Paulskirche drauf, Rheinland-Pfalz hatte die Porta Nigra, Berlin hat sich das Charlottenburg gegeben, Brandenburg hatte Sanssouci, also alles Sachen, die irgendwie.
Warum nicht Sizilienhof?
Weiß ich nicht, frag doch danach.
Kommen wir mal anders mal zu.
So, und dann.
Ist das eigentlich geklärt mit dem Sizilienhof? Dürfen die Hohenzollern ihn wiederhaben? Nee, die.
Ja, doch, Hohenzollern schon richtig, aber.
Egal.
Also ich glaube, die Ansprüche sind aber alle passé gegangen.
Ja, sind alle durch. Ja, ist ja schön. Weil das ist ein ganz hübsches Haus. Wo ja dann auch was für dich später nochmal relevant wird, passiert ist. Oder? Kommt doch bei dir auch noch mit rein. Da war doch die Konferenz von Potsdam. Ja, genau.
Ja. So, aber um diese.
Aber das dauert ja noch
ein bisschen.
Ein paar Jahre.
Ja. Also. Da ist der Kanzler nach März schon dran.
Um diese kleine
Geschichte. Oder die Kanzlerin.
Bitte.
So, um diese Geschichte kurz zu Ende zu bringen. Also guckt in euer Portemonnaie, da findet ihr viele wunderbare Sachen. Die Saarschleife wäre jetzt sehr aktuell. Ich habe sie allerdings noch nicht gesehen. Ich kenne das Bild von der Saarschleife, also von der Münze.
Werden auch so viele gemacht in Proporz, wie viele Menschen da wohnen, weil dann wird es echt schwer. Was hatte Bremen? Haben die Stadtmusikanten drauf gemacht?
Das gibt keinen Sinn, darüber jetzt zu spekulieren. Ich sage es dir rasch.
Oder der Roland.
Die haben den Roland drauf gehabt. So ist es. 2009, 2010 hatten sie den Roland drauf.
Sehr gut.
Der hier übrigens auch liegt.
Ach, guck.
Der sieht toll aus. Also das muss man sagen, der ist wirklich gelungen. Beim Kniefall war ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Das ist auch sehr filigran. Ja.
Also bei der Roland vorm Rathaus.
Über den Roland kann man sehr gut erkennen. Und,
ja. Und Bremen ist 26 wieder dran. Und ich kann euch sagen, und das finde ich
mutig sein. Könnte auch Quedlinburg sein.
Es ist das Klimahaus in Bremerhaven, was als nächstes draufkommt.
Den Zoo am Meer hätte ich auch gerne gesehen.
Aber nochmal zurück zu Bremen. Also ich finde es schon gut, dass da drunter Bremen steht, weil es könnte natürlich theoretisch auch Quedlinburg sein. Die haben nämlich auch einen Roland vorm Rathaus stehen.
Ah. Ja, einen Roland gibt es, glaube ich, relativ häufig, oder? Das heißt Stadtrecht, ne? Oder Marktrecht, Stadtrecht.
Ich glaube, beim Roland in Bremen war irgendwas, das nehme ich mal mit und werde es irgendwann nicht machen, dass ich dann nochmal drauf zurückkomme. Aber irgendwas war mit dem Roland in Bremen, da war irgendeine Geschichte.
Aber das ist ja nicht in dem Sinn ikonisch. Also wenn du den Roland bringst oder du hast die Semperoper oder sowas, dann sagen die, oder den Michel, dann sagst du ja, ach ja.
Ja, aber wenn du jetzt 50 Jahre in die Zukunft gehst und dann sagst so, ach, guck mal, da ist das Klimahaus, das ist total ikonisch. Und die waren da schon damals richtig am Zahn der Zeit.
Ich überlege gerade, was man in Bremen alternativ nehmen könnte. Man könnte die Böttcherstraße nehmen, die Sögestraße nehmen, man könnte den Dom nehmen, man könnte die Frauen nehmen, man könnte die Schlachte nehmen, man könnte das Weserstadion, ist ja da schon drauf. Hinterm Roland ist das Rathaus auf. Man könnte die, so, und dann, man könnte die Redaktion des Weserkuriers nehmen.
Und du weißt, dass ich das sagen muss, auch die schönste Ecke von Bremen.
Die Autobahn nach Hamburg?
So sieht's aus.
Sehr gut. Sehr schön.
Aber jetzt mal ehrlich, das Weserstadion, das wüsste ich gar nicht, wie will man das denn darstellen, damit das nicht aussieht wie ein generisches Stadion?
Nee, wenn du das nicht von oben, sondern von der Seite dann siehst, ist das schon.
Die Flutlichtmasten in dem Weserknick, ja, die sind schon.
Von außen ist das, und das auch, muss man sagen, das ist ein wirklich schön, also das ist ein schönes Stadion.
Ah, ich verstehe. Die Flutlichtmasten, die sind schon sehr.
Ich könnte jetzt von meinem kürzlichen Stadionbesuch beim SV Werder Bremen berichten. Habe ich das schon getan? Ich bin mir gar nicht sicher. Die stellen ja im Museum tatsächlich die Papierkugel aus.
Ah ja, das hat es.
Aber das lassen wir. Ja. Ich wollte, du hast vorhin Schleswig-Holstein gesagt und ich habe frecherweise den U-Boot-Bunker Laboe eingeworfen. Ich wollte mal gerne was anderes zu Schleswig-Holstein sagen, denn da war ich kürzlich.
Ja.
Wenn es genehm ist.
Ja, sehr gerne.
Wir sitzen jetzt hier gerade in Lüneburg, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und die Verbindung zwischen Flensburg und Lüneburg wurde mir nochmal gewahr, auch Jonas in historischer Hinsicht. Ich fuhr nämlich dort, kommend aus der schönen Flensburger Altstadt, an der Ostseeküste langfahrend, an der Marineschule Mürwik vorbei. Und diese Marineschule Mürwik war Teil des Sonderbezirks Mürwik, in dem die letzte Reichsregierung ihr großes Einflussgebiet hatte. Das war die, also im politischen Testament Hitlers wurde Großadmiral Dönitz als sein Nachfolger als Reichspräsident, wenn ich das richtig erinnere, bestimmt und aufgrund vorrückender Truppen aus Süd, sag ich mal allgemein bei Schleswig-Holstein aus Süd, hat sich dann die Delegation Dönitz aus Plön Richtung Flensburg begeben und sich dort in die Marineschule Mürwik eingenistet, wie auch immer. Wurde dort dann am 23. Mai 45 dann festgesetzt. Aber in der Zwischenzeit, also von Kapitulation 8. Mai bis 23. Mai, wurde dieser so in Ruhe gelassen und man hat so mit denen so getan, als wären das Ansprechpartner. Ich war erstaunt, als ich dran vorbeifuhr, dass über dem Portal, sichtbar zur Straße, dieser Adler, den man so kennt, so den man überall auch im Reichsparteitagsgelände und zwar diese Adler, diese martialischen, böse guckenden, ziemlich gerade geschnittenen Adler immer noch hängen und unter den Krallen halt eben diese Rotunde hängt, und die ist ausgeschlagen. Also der Rest hängt einfach nach wie vor. Fand ich, es ist wirklich befremdlich. Ich finde das ganz merkwürdig, was ist denn da los? Aber was ich ganz interessant finde, ist, es gibt hier nicht weit von Lüneburg aus Gründen einen Gedenkstein, nämlich am Timelow-Berg, in dem die Briten, wie sagt man, also das ist jetzt lokalkoloriert, also in dem die Briten unter General Montgomery ihr Lager aufschlugen. Und dort wurde die Teilkapitulation Nordwest, der Heeresgruppen Nordwest, unterzeichnet. Ist nicht weit von unserem jetzigen Aufnahmeort. Und die pendelten halt zwischen Flensburg.
Zu dem Zeitpunkt passte die Heeresgruppe hier in den Raum, würde ich mal behaupten.
Ja, glaube ich auch.
Da war nichts mehr zu.
Und zu dem Zeitpunkt pendelten halt, ich glaube, Generaloberst Jodl
und irgendein Admiral von Friedeburg immer zwischen Flensburg-Mürwik und Lüneburg hin und her, um eben diese gewichtigen Kapitulationsverhandlungen zu führen, wo man eigentlich ja klar gemacht hatte, ne, es gibt nur eine Variante, nämlich Unconditional Surrender. Und das fand hier nicht weit weg statt. Absurd finde ich, dieses Aufrechterhalten staatlicher Autorität, damit man einen Verhandlungspartner hat, mit dem man das noch klären kann. Die Russen bestanden ja noch darauf, dass man das dann am 9. Mai oder am 8., am 9. Mai, weiß ich gar nicht, in Karlshorst in Berlin nochmal wiederholte, die Gesamtkapitulation, die ja eigentlich in Reims, wenn ich das richtig erinnere, eigentlich schon unterzeichnet wurde und beides Mal von Keitel, weiß ich gar nicht, aber in Berlin war es dann Keitel. Und der beide Male dabei war, bei beiden Kapitulationsunterschriften dabei war, war von Friedeburg, der sich dann aber entleibte, als sie ihn festnahmen am 23. Mai in Flensburg. Wie kann man sich das eigentlich, also bis jetzt ja nicht ausgewiesener Militärhistoriker, aber wie stellt man sich das eigentlich vor, wie so eine Verhandlung, wie die ablaufen? Also ist das so ein, kommt mal her, hat man da irgendwie Erkenntnisse über, wie so eine Kommunikation stattfindet? Weil auch von Flensburg bis hierher ist ja ein Stück, selbst heute mit dem Auto. Wie funktioniert sowas? Wer trifft da eigentlich welche, wann, wie Entscheidungen? Gibt es da irgendwelche Regeln, die irgendwie international gelten? Oder kann man da irgendwie sagen, nee, das machen wir jetzt so, wird das ad hoc entschieden? Gibt es da irgendwas, was man weiß?
Also da gibt es natürlich erstmal Tradition. Solche Verhandlungen über Kapitulationen sind ja fast so alt wie die europäischen Staaten. Also schon im 18., im 17. Jahrhundert gab es das, dass regulär kapituliert wurde. Und da galt oft ja noch, weil Offiziere in der Regel Adlige waren, einfach das Standesrecht oder die Standeskonvention, wie Adlige untereinander umgegangen sind, ne? Also da galt dann die Höflichkeit. Und im Zweifelsfall hat man noch nett diniert. Und ich glaube, dass in der Phase des Krieges, in der Endphase des Krieges den deutschen Militärs sehr wichtig war, noch diesen Schein zu wahren, weil sie ganz genau wussten, was passiert. Denn ich denke auch, dass die Beschlüsse, die die Alliierten gefasst haben auf Jalta, Teheran etc., die waren ja viel, viel weitreichender als das, was letztlich dann in Potsdam umgesetzt wurde. Und das lief ja quasi auf eine Zerstückelung des deutschen Staates hinaus. Und die Reparationsleistungen wären so hoch gewesen, dass Deutschland quasi wieder zu Agrarstaaten im Plural zurückgestuft worden wäre. Das waren die ursprünglichen Ideen, um den deutschen Militarismus zu besiegen. Und das wussten die. Und deswegen haben die Herrenoffiziere, glaube ich, sehr darauf Wert gelegt, dass das alles noch in den alten Normen und Formen passiert. Und die Alliierten, ja, die haben sich, glaube ich, auf das Spiel eingelassen. Einerseits aus Gewohnheit. Und dann gab es eben Parlamentäre, die ausgetauscht wurden, denke ich. Dann ist das alles organisiert gewesen. So war ja zum Beispiel auch 1918 die Kapitulation der Waffenstillstand, so, die de facto eine Kapitulation war, womit halt niemand gerechnet hat. Und anders als 1918 war in 1945 sehr klar, dass das keinen Ausweg mehr gibt, weil, und das ist ein wichtiger Unterschied, Deutschland eben, das Territorium Deutschlands militärisch besetzt war. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz entscheidender Unterschied zu 1918. 1918 hat kein einziger Alliierter oder kein Soldat der Entente des Kriegsgegners auf deutschem Boden gestanden, sondern umgekehrt, die Deutschen standen noch auf besetzten Gebieten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gab es 1945 keinen Zweifel dran, weil ich weiß gar nicht, wann war das Treffen in Torgau, also zwischen Sowjets und Amerikanern auf der Elbe. Also es müsste irgendwo anfangen, will ich jetzt nicht. Treffen an der Elbe.
Mach doch mal den Sound an für unseren Gast. Genau. Dass er was sucht.
Ach so, Entschuldigung, selbstverständlich, oh Gott.
Es ist wahnsinnigerweise der 25. April. Ich hätte jetzt Anfang Mai geschätzt, also um eine Woche verschätzt.
Okay.
Ja, also zu dem, also in der Mitte Deutschlands treffen sich sowjetische und alliierte Truppen am 25. April. Also 2 Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation und 9 Tage vor der Teilkapitulation im Norden, von der du gerade erzählt hast. Und damit war es dann aber auch das, ne? Also der Plan der Offiziere ist ja nicht aufgegangen. Diese ganzen Formen wurden eingehalten und man hat quasi sich dann getroffen unter weißer Flagge, buchstäblich wahrscheinlich ja sogar. Und ja, dann war es das, weil die staatliche Souveränität ist qua Kriegsrecht auf die Alliierten übergegangen. Und bis zur Gründung der Bundesrepublik und dann der...
Bis 55 auch, oder?
Ja, aber es ist ja eine Teilsouveränität, ja, okay. die es dann gab. Aber bis im Endeffekt haben die Alliierten die Staatsgewalt hier ausgeübt.
Also es gibt so Bilder von Paulus in Stalingrad, wo der wirklich mit so einem weißen Taschentuch unterwegs ist. Und von Keitel gibt es von dieser Kapitulation in Karlshorst, das haben die Russen natürlich gefilmt. Ja. Das war irgendwann nachts. Und das ist, gibt es nachts auf NTV, wollte ich nur gesagt haben.
Gut zu wissen.
Ja. Und er kommt so rein, auch mit Marschallstab und grüßt so meine Herren und so. Und die Russen machen ihm sehr optisch sehr klar, dass das Spiel hier nicht stattfindet. Also mit Ritterlichkeit und so, dass das jetzt echt vorbei ist.
Das sieht man ja später in Nürnberg. Also gerade die deutschen Militärs, die Wehrmachtsangehörigen waren extrem echauffiert über diese Behandlung als Kriegsverbrecher, weil sie das als Siegerjustiz empfunden haben, weil das ist unerhört, dass sowas passiert. Und das ist ja gerade die zivilisatorische Leistung der Urteile von Nürnberg oder überhaupt des Prozesses. Vielleicht gar nicht so sehr der Urteile, da kann man dann im Einzelnen überlegen, aber des Prozesses, dass das überhaupt mal vor der Weltöffentlichkeit auf juristischer Grundlage verhandelt wurde und eben auf der einen Seite Politiker, aber eben auch Militärs. Also sie haben den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, den Keitel, den haben die gehängt.
Und Jodl auch.
Jodl haben sie gehängt und noch ein paar andere. Sie haben meiner Meinung nach, also das sei hier verraten, zu wenig gehängt. Aber auf der anderen Seite, es war auch damals in Nürnberg klar, hier geht es um das Symbol. Es geht nicht darum, individuelle Gerechtigkeit zu verteilen. Das war vielen klar.
Das Tolle an Nürnberg, an dem Prozess war, dass es als Gerichtsbarkeit mit einem Verfahren ausgestaltet wurde und der Fokus lag ja darauf, nicht Siegerjustiz walten zu lassen, weil man wollte ja gerade so nicht wirken, dass man sagt, so jetzt haben wir gewonnen, jetzt machen wir euch platt und dann geht's weiter.
Die Geschichte hat trotzdem lange gezogen, ne? Mit der Siegerjustiz.
Die zieht doch heute noch. Da kannst du, also da muss man nur auf meinen YouTube-Kanal gehen und sich die Kommentare durchziehen. Geschichtsrevisionismus ist live and kicking. Live and kicking,
muss man sagen. Aber es hätte auch schlimmer laufen können. Also da muss man schon sagen, da haben sie in Nürnberg gute Arbeit geleistet. Es sind
bestimmte Verbrechen einfach nicht und das werden wir dann ja noch alles im Podcast hören in einigen Jahren. Es sind auch bestimmte Verbrechenskategorien gar nicht verfolgt worden, weil einfach einer der Mitverbrecher im Richtergremium saß. Also,
ja, klar.
Oder der Vertreter der Sowjetunion.
Ja, klar, wenn wir, ne, Fritz Bauer, 61, wenn ich das richtig sehe, die Auschwitz-Prozesse, also wie lange das gedauert hat und wie wenig dann auch.
Aber wie schwer es ihm auch da noch gemacht wurde.
Genau.
Ich wollte nur kurz noch, also ich finde diese, ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Wissen so verankert ist wie was weiß ich, Karlshorst, vielleicht ist das auch gar nicht die Gesamtkapitulation, aber dass das hier in Lüneburg an einem Hügel stattfand, mit dem ich mal mich begab, um zu sagen, da gehe ich jetzt mal hin, das ist ja ein Gedenkort und dann kann man mit dem Hund da lang gehen. Wenn man einen kleinen Hund hat, der sehr kurze Beine hat, schafft man da eine Runde, aber man geht zu dem Stein, guckt einmal vom Hügel runter, das ist eine niedersächsische Normalerhebung, würde ich sagen, also man guckt nicht sonderlich weit, dahinter führt eine Panzerstraße zum Truppenübungsplatz, der immer noch in Betrieb ist, wo übrigens ukrainische Panzerfahrer ausgebildet wurden, weiß ich nicht, bei gut stehendem Wind kann man...
Hört man die russischen Drohnen?
Alter, es ist wirklich übel, also voll im Betrieb befindlicher Truppenübungsplatz, weil da denkst du wirklich, hui.
Ich kenne das noch als Kind. Wir hatten ja, Soest ist ja alte Garnisonsstadt und da waren Belgier und die Engländer und da sind mehrere Truppenübungsplätze. Und ich weiß auch noch, wie früher, also war ich ganz klein, ne, die Panzer noch gefahren sind.
Ist in Paderborn nicht so ein Riesengebiet bei Paderborn?
Ja, in der Nähe.
Ja.
Richtung Bielefeld ist das.
Also Herr Dönitz ist, glaube ich, auch nicht so bekannt, wie er sein müsste, weil er war ja, also er war ja Oberbefehlshaber der U-Boot-Flotte, ja, bis er dann Großadmiral wurde. Ich glaube, dann, er war dann Chef der Gesamtmarine irgendwie so. Er war auch einer der 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher.
Also der hat ja nicht so wahnsinnig viel bekommen.
Zehn.
Und hat mit, ist das, das ist der mit Spandauer Tagebüchern?
Nee, das ist, Spandauer müsste Speer sein, oder?
Das ist Speer.
Auf jeden Fall, er hat auch, es war ihm gestattet, noch seine Darstellung von Geschichte und das Volk zu bringen.
Er ist 1980 gestorben.
Wahnsinn, ja.
Bei Hamburg, in der Nähe des Altersruhesitzes von Bismarck, also in Aumühle, Friedrichsruh.
Es gibt sehr gruselige.
Geschichte reimt sich.
Es gibt sehr gruselige YouTube, ich wollte schon sagen Aufnahme, aber das ist ja Quatsch. Also es gibt von der damaligen, ich glaube, Tagesschau-Berichterstattung oder einer auf jeden Fall ÖRR-Magazin-Berichterstattung von der Beerdigung gibt es sehr gruselige Aufnahmen. Und da sieht man auch einfach, wenn man sich das anguckt, wie weit man da noch selbst bei medial entfernt war, da mal ein bisschen Distanz aufzubauen und ein bisschen Einordnung zu betreiben. Also ja, da sind einfach Leute vor die Kamera geholt worden und die durften da ihr Zeug in die Kamera oder ins Mikro rülpsen, wo man einfach heute sich das anguckt und denkt, Alter, geht so.
Ja, ja. Die Flieger-Ehrenformation bei Oberst Rudel, hier, wie hieß der FDP-Abgeordnete, der mit dem Ritterkreuz auf den Bundespressebällen rumrannte.
Komme ich jetzt nicht drauf, ja.
Und so weiter. Also das ist
sei es drum, lass uns mal Krieg und blöde Leute.
Es ist doch. Wir schaffen es, dass die Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören, sagen, hoffentlich beim nächsten Mal wieder Fußball.
Ja, das
ja, vielleicht machen wir mal ein Crossover, Fußball im Nationalsozialismus.
Ja, ja. Habe ich schon mal probiert hier.
Ja, stimmt. Ja, war eine gute Geschichte.
Ja.
Ja. Ich möchte, dass du einen Jingle abspielst. Ich möchte das jetzt mal hart cutten, weil die Leute schlafen uns schon ein.
Ja,
das Gefühl, nämlich, das ist ja auch schon spät. Ich möchte genial daneben machen.
Oh ja, bitte.
Sind bei Genial daneben. Spitzenbesetzung heute, großartige Besetzung.
So, wir sind die großartige Besetzung heute zu zweit.
Ja, Elton und
Herr Hohecker. Ich bin Hohecker.
Ich bin nicht Jean-Paul Fan. Es gibt ich bin Hohecker. Also, es ist eine
da
Frage.
Wäre ich ja mit einem Model verheiratet, das fände ich jetzt gar nicht schlecht, das ist ja fast.
Wer ist mit einem Model verheiratet?
Elton?
Ist das okay, nicht so?
Keine Ahnung.
Ja gut, das ist jetzt hier so. Jetzt sind wir wirklich am Stammtisch, am Männerstammtisch. Ja,
ist doch in Ordnung. Also, pass auf.
Auch da schließt sich der Kreis.
Für welchen kulinarischen Welterfolg steht die Stadt Tijuana? Welches kulinarische Weltrezept wurde in Tijuana entwickelt?
Gilt Bubatz?
Nein.
Tequila?
Ne. Also, kann sein, aber das meine ich nicht.
Es gibt ein großartiges Lied, Welcome to Tijuana, Manu Chao. Nee, ja, Burrito.
Burrito, nee, es ist, also, ich werde wahrscheinlich gleich erklären müssen, dass
aber ist es denn ein Gericht, das man mit Mexiko verbindet, oder hat es?
Ich nicht.
Okay, also
und ich glaube
enthält
auch
das
nicht.
Gericht Bohnen?
Nein.
Das war übrigens eine sehr, sehr akkurate Imitation von, wie heißt er denn?
Ja, Kuhuge Gumballa.
Ja,
nein.
Genau.
Das total war. Interessante Antwort. Falsch.
Darf ich kurz schmales Wissen zu Mexiko einfließen lassen?
Nein.
Ich bring's trotzdem. Die mexikanische Nationalmannschaft wird traditionell angefeuert mit Mexico, Mexico, ra, ra, ra. Finde ich schön.
Ist gut.
Keine Ahnung.
Vielleicht ja, klingt es gut. Gott der Sonne aus Ägypten. So. Also ich sage noch ungefähr, dass den Zeitraum, in dem das Gericht das Licht der Welt erblickte und dann sein Siegeszug in die Welt antrat, 1924.
Okay, also es ist wahrscheinlich kein Fast Food.
Nee, sowas wie Caesar Salad oder so.
Bingo, 500 Euro an Hinrich.
Ach komm. Nein.
War das jetzt Zufall oder ja, weißt du?
Natürlich.
Du's?
Ist das ein ja. Hotelgericht?
Ja. Ist das, glaube ich, der Waldorfsalat?
Nein, also wow, ist das wow, sowas, wow, was in einem wow. Hotel entsteht?
Alles falsch?
Jetzt wird's, wow, jetzt habe ich die Torte am Auge, weil ich muss es jetzt gut erklären. Also, Caesar Salad,
das ist ja geil.
Caesar Salad kommt, wurde in Tijuana entworfen und zwar, jetzt habe ich das hier nicht auf, von einem italienischen Auswanderer, der Cesare Cardini. Mm. Cesare Cardini sollte irgendwie zum Militär oder irgendwie sowas. Erster Weltkrieg, hatte da keinen Bock drauf, ist nach Kanada. 1913 müsste das gewesen ungefähr. Also ungefähr. Er ist mit dem Schwesterschiff der Titanic rübergefahren. Mit der Olympic, glaube ich. War in Kanada, hat da seinen Tellerwäscher-Krams gemacht. Dann wollte er, eigentlich wollte er aber in die USA. Und er war halt grundsätzlich ein geborener Gastronom. Und dort, wo er gearbeitet hat, in den Hotels, gab es immer leckeres italienisches Essen, so wie man sich das so gedacht hat. Oder überhaupt auch allgemeines Essen, muss gar nicht italienisch gewesen sein. Und das Ding war eine riesen Weinkarte. Mhm. Was kam zum Beginn der 20er Jahre in den USA? Exakt. Alkoholverbot. Wegfall des Geschäftsmodells, was tun? Dann ist er nach Mexiko, also er ist über die Grenze nach Mexiko und hat zwei Meter weiter angehalten und hat gesagt, hier geht's ja. Und hat dort, ich weiß jetzt nicht genau, aber direkt ein eigenes Restaurant, aber zumindest wurden Restaurants aufgemacht. Dann gehen jetzt die Geschichten auseinander. Das ist das eigentlich Interessante an der ganzen Sache. Es gibt einmal die Geschichte, dass er das aufgrund eines sehr großen Andrangs von amerikanischen Touristen als Notrezept entwickelt hat, ja, weil noch so viel Salat übrig war.
Das war, glaube ich, das, was bei mir, das meine ich irgendwann mal gehört zu haben, dieses Reste zusammenkloppen.
Genau. Jetzt weißt du dann aber auch, wie der Caesar Salad.
Der arme Ritter des Salates.
So was, ja.
Genau, also das war, ist die eine Geschichte, die steht auch bei Wikipedia. Ich hörte einen Podcast der ARD, den habe ich jetzt gerade nicht parat, aber der ist interessant. Der brachte mich auf dieses Thema. Die erzählt eine andere Geschichte, wie der Salat zustande gekommen ist, die ich persönlich naheliegender finde als, wir sind überfordert, es kommen so viele Leute, wir haben noch Salat da, wir erfinden ein Gericht. Und jetzt ist die Frage, wisst ihr, wie eigentlich der klassische Caesar Salad dargeboten wird, wie er gemacht, gereicht wird? Er wird am Tisch gereicht. Er wird vor den Augen des Gastes gemacht. Es wird diese Soße gemacht, die wird mit einem eine Minute lang gekochten Ei, Soße, dies, das, jenes, zusammengerührt, Emulsion gebildet, dann kommen die Blätter rein und dann
vor den Augen.
Vor den Augen.
So ein bisschen wie Crêpe Suzette
oder Romanesco-Salat gemacht
wird. Römersalat, genau. So, das ist jetzt, kann man sagen, das ist ein bisschen unangenehm, wenn am Tisch etwas bereitet wird. Aber die Theorie, die in dem Podcast aufgemacht wird, ist die, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der ja möglicherweise verkürzt stattgefunden hat aufgrund der, wie wir hier sagen, spanischen Grippe und großen Hygienethemen und so weiter, Cesare Gardini gesagt hat, wir müssen wieder Vertrauen in unsere Lebensmittel sozusagen dadurch gewinnen, indem wir den Leuten zeigen, was wir wie verarbeiten, okay, was sie dann auf den Tisch bekommen, dass das frische Sachen sind, dass das gute Sachen sind und so weiter. Und aus dieser Überlegung, dass er den Leuten das am Tisch zubereitet, wollte er dieses Vertrauen gewinnen und deswegen ist die Theorie, die der Podcast verbreitet, die ich tatsächlich auch plausibler finde, dass aus diesem Erwägung dieser Salat entstanden ist, ja, der am Anfang gar nicht übrigens mit Hähnchen oder sonst was ist, sondern schlicht und ergreifend der Salat. Später kam noch Anchovies dazu, Und
hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Für mich ist das eben genau dieser
Parmesan dazu.
Parmesan und Fleisch.
Hähnchen kommt da.
Hähnchen ist das? Okay,
ja,
da gibt's
ja. Genau. Nee, und das
aber es gibt's wohl auch mit Avocado und so.
Genau. Aber okay, die Grundform ist ohne.
Genau, aber mit Salat und dem Dressing, genau, das ist das Besondere. Deswegen ist das auch so intensiv wahrscheinlich. Aber das wiederum spricht für mich, quellenkritisch gesehen, wieder auch für die erste Theorie.
Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, bei Wikipedia steht aufgrund des Ansturms 4. Juli 24, wussten die nicht, was sie tun, sondern dann ist dieser Salat
entstanden. Darf ich dazu noch eine Synthese anbieten?
Bitte.
Das ist jetzt wieder klassisches historisches Arbeiten. Wir haben also auf der einen Seite die These, dieser Salat ist zustande gekommen, weil es nur noch Salat gab und irgendwas musste man den besoffenen Amis anbieten, um das mal zu paraphrasieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist die These, Es gab aufgrund hygienischer Herausforderungen den besonderen Anspruch, jetzt wieder Vertrauen aufzubauen. Und deswegen wird der Prozess an den Tisch des Kunden verlegt. Und das eine betont ja quasi das Material, das andere den Stoff und das andere den Prozess. Und das kann man ja auch zusammennehmen, weil das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht hatte er nur Salat, wusste in dem Moment, wenn ich den besoffenen Amis jetzt irgendwas, ne, was der, also bei uns in Westfalen sagt man, was der Bauer nicht kennt.
Ja,
ne? Das hat er nicht.
Und klar. Deswegen wird das dann, und die Leute sind sensibilisiert dadurch, dass man jetzt gerade, also alle Grippe ist ja auch nicht schön. Ne?
Das stimmt.
Und dann wurde es deswegen an den Tisch verlagert. Also dann ist das die Synthese,
würde ich sagen. Ja, meine Wahrnehmung von Caesar Salad ist, wenn es zu Hause das gibt, ist es so, heute gibt es Salat, das ist so im Bereich,
echt?
Und dann,
ich find,
aber es ist Caesar Salad, das ist das Versöhnungsangebot. Das ist, es gibt ein bisschen Fleisch dazu.
Nee, ich finde auch die Soße, wenn die gut gemacht sind, die Soßen, ich habe das noch nicht erlebt, dass mir die live gemacht wird, aber das ist, glaube ich, das mit dem Käse drin und so, das ist auch ein bisschen gehaltvoll.
Und wenn man das hinter sich hat, ist man auch gestärkt genug, dann kann man zum MS fahren, ja.
Genau. Ich weiß es nicht, ich fand nur die Geschichte spannend, dass es eigentlich würden wir es ja wahrscheinlich eher Richtung Italien packen, also dass der Caesar Salad in Tijuana das Licht der Welt erblickte. Herrn Erfinder Cesare Cardini, der natürlich sich, als er in die USA beziehungsweise Kanada kam, in Caesar umbenannt hat, ist nicht sonderlich vom Glück verfolgt gewesen, denn was ist passiert, nachdem er sein toll laufendes Hotel hatte, sein toll laufendes Restaurant hatte. Exakt, also konnten sie alle wieder zu Hause saufen. Er hat es dann nochmal in L.A. versucht. Aber es ist ein urmexikanisches Restaurant, Gericht, womit die in Tijuana auch sehr hausieren gehen.
Ich danke sehr für diese wunderbare Frage. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich erstens diesen Geistesblitz hatte und zweitens ihn auch noch rausgerotzt habe, weil ich befürchte, dass mein ohnehin ramponiertes Klugscheißer-Image hier nochmal vertieft wurde.
Gut, es standen Wetten drauf und es war nicht sonderlich attraktiv, gegen dich zu wetten.
Zum All-In, ne? Entweder ganz oder gar nicht.
Genau. Es hätte auch sehr schnell vorbei sein können, diese Frage. Da war ich nämlich auch ein bisschen unsicher. Diesen Podcast, ich glaube, der heißt, das gucke ich mal eben nach, ist interessant, die unterhalten sich noch über andere Dinge. Dadurch kam ich da drauf, der heißt Fast Food Long Story, ist ein Podcast, der in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Unter anderem geht es da auch um die Frage, wer hat eigentlich die Tiefkühlpizza erfunden. Dazu habe ich aber dann doch noch eine Frage, eine Schätzfrage
an euch. Das weiß ich, nee, das habe ich gehört. Ich habe das gehört.
Hast du das gehört?
Ja, wunderbar. Diesen Podcast, aber das nicht in einer Folge.
Nein.
Okay, die Tiefkühlpizza-Folge habe ich gehört, die war spannend.
Ja, das ist gut gemacht, Wann eröffnete die erste Pizzeria
in Deutschland?
Auf dem Boden der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, ob das in der DDR auch sowas gab.
Ich sag jetzt gar nichts.
Ja, sag doch mal, ich habe keine Ahnung.
Ist ja eine Schätzfrage, da muss man ja keine Ahnung haben.
1963. Ja, sowas in dem Bereich. Und die Geschichte habe ich auch in einem Podcast mal gehört. Ich habe sie aber verdrängt. Irgendwas ganz Unspektakuläres. Irgendwo in
52 in Würzburg.
In Würzburg,
ja. So, und wenn ich euch jetzt sage, dass das streng genommen Quatsch ist,
weil,
wenn man die weite Definition einer Pizzeria annimmt, dann ist das ja ein italienisches Restaurant. Würdet ihr mir folgen? Also die Austeilung oder der Verkauf von Pizza, sprich Hefeteig in Fladenform mit Belag, ist ja nicht notwendig.
Mhm.
Oder?
Mhm.
So? Dann gibt es Pizzerien schon viel, viel früher, also italienische Restaurants. Wenn man, mein Forschungsgebiet ist ja die frühe Neuzeit. Und da gibt es zum Beispiel aus Wetzlar, dem Sitz des Reichskammergerichts, dem höchsten Reichsgericht in der frühen Neuzeit, also zwischen 1500 und 1800, da gibt es immer wieder Klagen über diese Restaurants, die diese Italiener betreiben, wo so viel Wein ausgeschenkt wird. Ja.
Sehr spannend. Es gibt in Dresden das sogenannte italienische Dörfchen, bis heute ein sehr gutes Restaurant, direkt am Opernplatz, also Semperoper auf der einen Seite, Schinkelwache auf der anderen und dann die Hofkirche bzw. das Stadtschloss. Und dort gibt es ein Restaurant namens Italienisches Dörfchen und das war immer ein italienisches Restaurant, weil die Italiener, das ist nämlich italienische Renaissance, Renaissance und italienische Barock, Entschuldigung, die Hofkirche. Und das war sozusagen deren Bedingung, dass sie deren Köche mitbringen dürfen. Ich habe keine Ahnung, ob da Italien, also ob das sozusagen fortgeführt wurde, das weiß ich nicht. Ja, aber es heißt seitdem
dann,
so.
Dann geht das sicherlich zurück auf August den Starken, ne? Barockisierung von Dresden, dann ist das Ende 17. Jahrhundert. Also das ist schon eine Leistung.
Ja, ja. Ich kann euch nicht mehr folgen. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe 52 hier stehen und das glaube ich, weil ich bin
Hochschulköche. Ich sag nur ganz kurz noch zum August den Starken, weil die Geschichte ganz lustig ist und so ganz klein.
Holy.
Sorry. It's all that you can say. Er wurde polnischer König und brauchte dafür eine Kathedrale, und zwar eine katholische Kathedrale. Aber Dresden war evangelisch. Und das fanden die Dresden gar nicht gut, dass die größte Kirche in Dresden eine katholische Kirche ist. Und deswegen hat er dem Bürgertum erlaubt, die Frauenkirche nebenan zu bauen. Und deswegen steht also diese riesengroße evangelische Kirche neben der katholischen Kirche als Ausgleich, weil die ihm sonst aufs Dach gestiegen wären.
Fun Fact, das ist in Soest ganz genauso.
Okay.
Da ist die Bürgerkirche evangelisch und gewissermaßen 5 Meter, 6 Meter gegenüber ist der, in Anführungszeichen, Dom. Und die ist eine Stiftskirche, ist katholisch. Und im Zweiten Weltkrieg, und damit schließt sich jetzt ja vielleicht der Kreis, ist eine Fliegerbombe exakt in der Mitte zwischen beiden Kirchen explodiert und beide haben es unbeschadet überstanden.
Ah, echt?
Weitgehend.
Okay.
Aber ja. Aber beide Türen waren auf.
Okay.
Ich glaube, die Fenster hatte man abmontiert zu dem Zeitpunkt.
Wenn wir bei ihren Kirchen sind, der Dom in Bautzen, nur mal so, ist in der Mitte geteilt. Durch ein großes Gitter. Links ist katholisch, rechts ist evangelisch. Ja. Man konnte sich in der Reformation nicht einigen.
Also das,
das war ja noch die humane Variante. Ja.
Da kann ich noch einen draufsetzen. Es soll in der frühen Neuzeit irgendwo auf dem Land ein Bauernhaus gegeben haben. Das war auch konfessionell gespalten. Ja. Die eine Hälfte des Bauernhauses war katholisch und die andere protestantisch. Und je nachdem, wo die schwangere Frau entbunden hat, musste das Kind dann katholisch oder evangelisch getauft werden.
Schön. Dann sage ich als Letztes, in Hamburg gibt es ein Sprichwort.
Hummel, Hummel, Mors, Mors.
Für mach mich nicht verrückt, erzähl keinen Quatsch, mach mich nicht verrückt, lass das. Und das heißt, moke mich nicht katholisch.
So. In guter Tradition musst du jetzt noch einen Pin in die Wand werfen, weil ich keinen habe.
So.
Außer Mürwig, diesen Adler da an der Wand, aber das mache ich
dann
nicht.
Dann tue ich wirklich noch ein Pin rein. Und zwar war ich unterwegs und ich habe eine Rast gemacht an einem Ort, wo ich vor vielen, vielen Jahren da war. Und ich hatte ihn ganz nett in Erinnerung. Und er war in Wirklichkeit viel netter. Und zwar ist es die Darmstädter Mathildenhöhe. Ist das irgendwie, kennt das jemand, die Mathildenhöhe in Darmstadt?
No.
Ich war noch nie in Darmstadt.
Ja, Darmstadt ist auch sehr, sehr gut zum dran vorbeifahren.
Paderborn.
Aber die Mathildenhöhe ist wirklich schön. Und zwar ist das zum einen eine Künstlerkolonie und zum anderen ist es eben das Hochzeitstürmchen. Und dieses Hochzeitstürmchen, ja, es ist nicht nur schön, sondern es hat auch eine so schöne Geschichte. Und zwar hat die Bevölkerung von Darmstadt dieses Hochzeitstürmchen der Ehefrau des Fürsten zur Hochzeit geschenkt. Der ist
wie einfallslos.
Ja.
Also das ist aber auch mal ein Hochzeitsgeschenk.
Finde ich auch.
Andere Leute kriegen ein Waffeleisen.
Ja, man muss allerdings dazu sagen.
145-teilige Service.
So, und zwar ist das Eleonore, die ihren Ernst Ludwig, den Großherzog, geheiratet hat. Und das Ganze war 1908, also kurz vor Feierabend. Und das ist das Besondere an dieser Künstlerkolonie und auch an dem Hochzeitsturm. Es ist ein geschlossenes Jugendstilgebiet. Und es ist auch wirklich original so erhalten. Es liegt etwas außerhalb der Stadt und hat deswegen, also die Stadt ist sehr zerstört worden, weil es ein Bahnknotenpunkt war. Und davon ist nicht so, oder dort ist nichts passiert, weil es ein bisschen außerhalb, und das steht dort bis heute und es ist wirklich schön renoviert, restauriert und mit einem kleinen Park, an dem man wirklich schön spazieren gehen kann. Was noch wirklich bemerkenswert an dieser Künstlerkolonie oder an dieser Mathildenhöhe ist, ist, dass dort eine russisch-orthodoxe Kirche steht. Und diese russisch-orthodoxe Kirche hat den Grund.
Die Zarina ist das.
So, und der Grund ist relativ simpel. Und zwar, die Zarin Alexandra, also die Ehefrau von Nikolaus II., dem letzten Zar von Russland, der dann ja 1917 in Jekaterinburg, wir wissen das. So, auf jeden Fall, diese Dame ist die gebürtige Prinzessin Alix von Hessen-Darmstadt. Und der Zar hatte das Gefühl, dass wenn die inzwischen zur Orthodoxie übergetretenen Prinzessin Alix von Hessen-Darmstadt, Zarin Alexandra, wieder einmal auf Heimatbesuch ist und er sie begleitet, dann muss er natürlich die Chance haben, in eine russisch-orthodoxe Kapelle zu gehen. Und deswegen hat er sie gebaut oder bauen lassen. Er hat, glaube ich, hat selber keinen die Maurerkelle nicht
gespannt. Maurerschnur gespannt.
So. Hat es bezahlt, fertiggestellt worden und sich nie angeguckt.
Cool. Ich empfehle noch.
Sag mal so, sie hatte das vielleicht für ihren für ihre sozusagen Ruhezeit im Alter
ja.
als Kaiserin oder Zarin Mutter sich vorgestellt und da kam was dazwischen.
Immobilieninvestment. Ich empfehle noch das Logo der Hochzeitsturm-Darmstadt.eu Seite. Da kann man offenbar dann sich, ich habe das jetzt parallel mal aufgemacht, ja. Das sind zwei Liebende, ja. Die sich gegenüber liegen, umrahmt von einem Gefieder.
Ja, okay, das ist wirklich sehr Jugendstil, aber wenn wir bei dem Logo sind, der Hochzeitsturm, wenn man sich den mal anguckt, ist eben wirklich ganz toller Jugendstil und das sind so Bögen, die sich zur Mitte hin dann weiter erheben. Mhm. Und das ist Tatsache bis heute das Logo von Darmstadt.
Sehr schön. Kommt dann ja vielleicht, wenn Hessen wieder dran ist, auf die 2-Euro-Münze.
Genau. Also Künstlerkolonie in Mathildenhöhe in Darmstadt und da ganz genau der Hochzeitsturm und es ist UNESCO-Welterbe und ja, ich bin nicht mehr dabei, du auch nicht mehr, Paul. Man kann dort heiraten.
Immer gut zu wissen.
Nicht wahr?
Nee.
Gut. Gute Restaurants, vielleicht mit Caesar Salad. Wer weiß das
ja,
schon.
Ja, man kann Fußball gucken.
Erstmal Darmstadt. Mit 2 Euro Münzen bezahlen. Die ja. Lilien, ja.
Ja. Ja, richtig. Also von daher, Grüße gehen raus an Stadttouristik Darmstadt.
Ja, absolut.
Spenden bitte an PayPal.
Ja, genau. Ich bin froh, dass wir dann nochmal die Kurve in Richtung Fußball bekommen haben. Da werden viele Leute aufatmen. Wir waren heute, das muss man sagen, nicht nur sehr geschichtslastig, sondern auch natürlich sehr, wie soll ich sagen, ernst. Das Thema ist, also wenn wir über
Ich guck mir gleich das Bildbuch noch an. Ich habe da noch richtig Spaß.
Du hast noch Spaß, aber wenn wir über 33, 45 reden, ist das mit dem Humor auch ein schwieriges Thema. Aber es war die Sache mehr als wert.
Absolut.
Wir danken sehr, sehr, sehr für den Besuch.
Ich bin immer gerne hier.
Eine große Freude.
Weitermachen.
Mach fertig. Selbstverständlich werden wir auch den Link zu dem Podcast in die Shownotes tun, aber ehrlich gesagt, bei euren normalen Feeds ist Deutschland 33, 45, blinkt es schon aufgeregt und möchte von euch gehört werden.
Ja, vielen Dank.
In diesem Sinne.
Ich hab Hunger.
Tschüss. Macht's
Tschüss.
Gut.
Tschüss, Henrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.